herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Runde sind der Moritz. Hallo Moritz.
Einen schönen guten Abend wünsche ich.
Der Tim. Hallo Tim.
Ein Gruß geht raus aus Berlin.
Und auch der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen. Ich wollte mir immer mal so eine Tröte kaufen. Ich vergesse es immer wieder, nachdem wir diese Aufnahmen hatten, um halt quasi nach solchen Spielen wie vom Freitagabend auch so trötig einzusteigen. Ne? Mit so einer Partytröte. Willkommen in der Partyzone von Düsseldorf.
Die sich so ausrollt.
Ja, genau.
So ein Ding.
Ja. Das sieht man natürlich nicht, aber ich habe das Bedürfnis, gerade nach solchen Spielen das als Einstieg zu haben.
Ja, wobei ich schon sagen muss, dass jetzt rein aus dem Vorgespräch die Stimmung bei uns ja um einiges besser ist als am Freitagabend, wo wir ja auch alle viermal zusammen im Stadion sogar waren. Und ich glaube, wenn ich mich an diesen Moment erinnere, wie wir halt uns dann hinterher irgendwie vorm Block getroffen haben und da zusammenstanden, dann auch in der noch größeren Runde, das gehört auf jeden Fall mal mindestens zu den eher traurigsten Momenten dieser Saison, wenn nicht vielleicht irgendwie sogar der gesamten Fortuna-Fanzeit. Von daher bin ich eigentlich ganz glücklich, dass wir, glaube ich, jetzt mit einer gehörigen Portion Geigenhumor irgendwie ganz gut übers Wochenende gekommen sind.
Ich glaube ich auch daran, ich erinnere mich, als Klaus Allofs und Christian Weber verabschiedet worden sind in den wohlverdienten Ruhestand im Sinne von bei Klaus Allofs, dass ich so sehr melancholisch dann dachte und sagte, boah, ich hoffe, dass Christian Weber, dass der das irgendwie Perspektive schon nochmal schafft, irgendwie Fuß zu fassen in diesem Business. Und vielleicht ist es auch irgendwie so ein gutes Gefühl, dass man weiß, Mensch, Christian Weber ist jetzt für die Kaderplanung bei Elversberg zuständig. Wie kann das passieren? Man weiß es nicht genau und darüber könnten wir jetzt reden, aber vielleicht ist es auch ein bisschen Teil dieses positiven Vibes, den wir gerade hier versprühen.
Ich hatte ja hinreichend beweisen können, dass keiner der Transfers auf seinen Mist gewachsen ist und er eigentlich nur Befehle ausgeführt hat und darin sehr gut war.
Jetzt darf er die Elf für die Bundesliga zusammenstellen oder was erhofft er sich davon? So einen nächsten Karrierestep? Keine Ahnung.
Naja. Ich glaube, er erhofft, er hat halt einen Job. Das ist halt auch, die steigen halt eventuell in die erste Liga auf.
Was halt noch dazu kommt, also was ja im Fußballgeschäft ja auch immer eine Riesenrolle spielt, was ja auch immer ganz amüsant ist und irgendwie auch da dafür spricht, wie oft in diesem Fußballgeschäft gearbeitet wird. Christian Weber kommt aus dem Saarland. Ich meine, die Fortuna hat ja auch jetzt gerade einen Trainer verpflichtet, der halt überraschenderweise irgendwie aus dem 20, 30 Kilometer Umkreis kommt. So, ich glaube, dass das sehr, sehr häufig halt einfach immer nochmal so ein weicher Faktor ist, der halt einfach ein Kicker ist. So, und weiß nicht, ob das einfach dafür sorgt, dass man halt eher in so eine Gesprächsrunde dann geworfen wird, wenn sowas debattiert wird, oder ob man dann doch einfach nochmal auf, ein, zwei Ebenen unter den Entscheidungsträgern irgendwie genug Leute kennt, die dann irgendwie positiv vielleicht über einen reden, aber das ist ja auf jeden Fall ganz amüsant.
Ja, amüsant weiß ich gar nicht. Also ich habe halt gemerkt, also ich war ja auch derjenige, der halt quasi Christian Weber auch alles Gute gewünscht hat und so, hoffentlich findet er halt eine berufliche Perspektive. Aber dass er ja diesen Job jetzt bekommen hat da in Elversberg, wir fragen auch, was die Entscheidungsfindung bei Elversberg angeht. Und ich glaube halt, dass Moritz meinte, er hat es vielleicht auch ganz gut geschafft, Klaus Allofs den kompletten schwarzen Peter zu schieben. Er hat sicherlich auch geholfen. Aber als ich dann so sah, was seine Kompetenzen sein würden und halt unter anderem eben auch Kaderplanung, das hat mich so krass getriggert in dem Moment, das hätte ich nicht gedacht, weil man wenn man aktuell die Probleme der Fortuna sich anguckt und auch mit all dem, was wir jetzt heute besprechen werden, warum ist Anfang gescheitert, was für Hoffnungen oder auch nicht oder wie auch immer hat man jetzt, was für Probleme hat jetzt Alexander Ende vor sich, man landet immer bei diesem Kader-Thema, ja, und das heißt, ich war schon so geistig in diesem Kader-Thema drin und auf 180 und sah dann einer derjenigen, der dafür entscheidend mitverantwortlich ist, diesen Kader zusammenzustellen, fällt in diesem Fußballbusiness mal wieder weich auf die Füße. Und ich, wie gesagt, ich habe ja Christian Weber auch jetzt ein Schlechtes gewünscht, aber dass der jetzt halt bei einem Aufstiegskandidaten der zweiten Liga, die in den letzten Jahren ganz offensichtlich ganz anders gearbeitet haben, als die Fortuna einen Job kriegt, das lässt mich doch einigermaßen fassungslos zurück.
Aber ja, ich bin ehrlicherweise auch an dem Punkt, dass es mich nicht mehr überraschen würde, wenn selbst das funktioniert. Also wenn ich mir anschaue, wie Felix Klaus dieses Jahr irgendwie in die Saison bei Greuther Fürth gestartet ist, wie halt unsere ehemaligen Spieler bei Dresden halt irgendwie performt haben. Ich glaube, vielleicht ist auch einfach der Standort Fortuna halt irgendwie im Augenblick einer, der viele Spieler halt irgendwie schlechter macht. Und vielleicht gilt das ja irgendwie für Kaderplaner ganz genauso. Nee, aber mal Spaß beiseite. Also ich wäre auch absolut überrascht, wenn das wirklich aufgehen würde. Auch wenn es natürlich wirklich, also vielleicht auch zumindest auf einem Level irgendwie nachvollziehbar ist, dass Elversberg da einfach halt jemand holen will, weil man ja, glaube ich, auf der gleichen Ebene irgendwie mit Seppi Welsmüller, hat mir auch vorher gar nichts gesagt, halt jemanden geholt hat, der, glaube ich, halt eher so das Brain sein soll und eher die strategischen Entscheidungen da treffen soll und so, dann wollte man, glaube ich, halt jemanden dazu holen, der halt einfach erfahren ist, der wahrscheinlich einfach viele Telefonnummern hat und der einfach bei ganz vielen Prozessen einfach weiß, wie das läuft. Aber dass er halt eben auch ganz, ganz viele andere Befugnisse hat, hat mich genauso getriggert wie dich an.
Ich sehe das so ein bisschen so, als wäre er so eine Art Spitzenbeamter, so, ne, der irgendwie ein relativ hohes Ministerium da als Staatssekretär irgendwie geleitet hat und jetzt eben nochmal zum Klima- und Umwelt- und Familienministerium nochmal so einen Spitzenbeamtenjob kriegt. So, der weiß irgendwie, wie das Handwerk geht und sobald es dann selber kreativ werden muss, wird es vielleicht schwierig, aber ich meine, er hatte ja auch einen unbefristeten Job bei uns. So, das heißt ja, dass es nicht so ein richtig leistungsbezogenes Ding ist, sondern dass man da einfach vertraut, dass er gewisse Abläufe kennt und das umsetzen kann, was ihm quasi vorgesetzt wird. So könnte ich es mir erklären, dass er einfach wirklich nicht. Also ich weiß natürlich zum Beispiel nicht ganz genau, was bedeutet dann Kaderplanung. Heißt das, er muss dem Klaus noch sagen, hey, wir haben immer noch keinen Linksverteidiger, und Klaus Allof sagt, dann gucke ich nochmal. Also ich meine, er war mal Scout. Ja, so richtig Sinn macht's alles nicht. Sorry.
So. Die Zuhörer aus Elversberg können jetzt bis zu unserer drittnächsten Folge ausschalten. Schön, dass ihr mit am Start wart.
Jetzt müsste man irgendwie so ein saarländisches Grußwort noch sagen können, aber das kann ich nicht. Ich weiß nur, dass der Schwenker ist sowohl der Grillmensch, der den Grill bedient, als auch das Fleisch, was auf dem Grill drauf liegt, was das sehr, sehr sympathisch macht, das Saarland insgesamt. Aber
ich glaube, Ajo sagt man sehr häufig.
Ajo, ja, sehr gut. Dann haben wir das auch geschafft. Ich hoffe, das sind unsere Elversberg, die Massen, die uns da zuhören. Und die vielleicht auch jetzt, vielleicht haben tatsächlich so ein paar sich überlegt, ich höre mir das an, was die zu Christian Weber sagen. Wir sollten das in der Beschreibung sehr stark machen. Die werden eventuell irritiert sein, wie negativ wir sind. Aber vielleicht schafft Christian Weber euch, wie dem Verein zu verklickern, dass alles Klaus Allof schuld war. Who knows?
Naja. Die werden schon die ein oder andere Folge nach unseren Spielen gegen Elversberg gehört haben, und da sind wir dann auch tendenziell negativ gewesen, egal wie es ausgegangen ist. Also das ist einfach unsere DNA.
Das stimmt. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir natürlich für Christian Weber, der ja schon auch vor seiner Zeit als Funktionär bei uns, also nicht Funktionär, sondern im Funktionsteam der Fortuna, ein verdienter Spieler war und ja auch doch wirklich ein Gesicht der Fortuna jetzt über sehr lange Zeit. Vielleicht klappt es ja einfach und er wird dabei also glücklich.
Das mag, das würde ich halt alles unterschreiben, wenn die Situation der Fortuna, die er mitzuverantworten hat, nicht so eine Vollkatastrophe ist nach diesem Kiel-Spiel. Und da sind wir wieder nach der Stimmung nach dem Spiel, wo quasi der Zorn jetzt doch bei mir wieder da ist über das, was da passiert ist. Aber vielleicht können wir da ja auch in aller Sachlichkeit, die uns so auszeichnet, mit dem pessimistischen Grundton, den endlich auch, also endlich trifft sich auch unser pessimistischer Grundton und die sportliche Lage der Fortuna ist jetzt einfach deckungsgleich. Haben wir es auch geschafft nach all den Jahren.
Wir haben es ja immer gesagt. Wir haben es immer gesagt.
So.
Ja, dann widmen wir uns mal diesem ganz grauenvollen Kiel-Spiel und werden natürlich dann im Anschluss über den Trainerwechsel sprechen, der ihm nachgefolgt ist. Aber ja, allgemein hat die Fortuna ja einfach auch schon in der Woche vor dem Kiel-Spiel jetzt irgendwie vielleicht nicht das allerprofessionellste Bild abgegeben. Also letztendlich sehr, sehr löblich, dass man halt zumindest dann, nachdem man von der aktiven Fanszene nochmal explizit darauf hingewiesen wurde, dass es vielleicht nicht das Allerbeste ist, in diesem Sondertrikot und damit in den Farben von Holstein Kiel halt zu spielen, dass man da noch eingeknickt ist und ja, dann letztendlich die Mannschaft halt in den normalen Heimtrikots hat spielen lassen, aber dass dann irgendwie ja auch vorher gesagt wurde, dass ja, das ganze Stadion irgendwie in Rot-Weiß auftauchen soll. Das war dann nicht so und auch logischerweise nicht so, weil ich glaube, dass sowas bei einem Fortuna für alle Spiele einfach sehr, sehr schwer umzusetzen ist. Und allgemein, glaube ich, kann man auch einfach nochmal festhalten, dass halt ja in der Situation halt so ein wichtiges 6-Punkte-Spiel gegen einen direkten Konkurrenten eben, dass das halt ein Fortuna für alle Spiel gewesen ist. Das hat ja, bestimmt nicht geholfen, weil es einfach super, super schwer war, wie immer wirklich halt irgendwie eine Stimmung aufzubauen. Und ich weiß, dass ich halt schon irgendwie echt gar kein so gutes Gefühl hatte in den Minuten vor dem Anstoß, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass irgendwie so meine Anspannung überhaupt so sich so gar nicht mit der Anspannung, mit der Spannung im Stadion halt also dass das halt überhaupt nicht übereingestimmt hat und das hat einfach schon gezeigt, finde ich, dass es halt sehr, sehr schwer werden würde, irgendwie als Unterstützer der Mannschaft halt irgendwie wirklich eine Energie zu entwickeln, um halt die Mannschaft zu tragen. Und das war dann ja in dem Spiel auch nicht so oder zumindest halt wirklich nur in ganz, ganz wenigen Momenten mal.
Das Spiel selber hat wahrscheinlich auch nicht so total dazu beigetragen. Ich meine, wir können ja mal auf die Aufstellung schauen, ob es da Überraschendes gab. Raimund wieder als rechts, dann muss Lia links und dann die Dreierkette, die sich auch so zusammenstellte nach Sperren und so weiter und so fort. Und Rasmussen durfte wieder anfangen. Und eigentlich fängt die Fortuna ja ganz gut an. Ich fand, die Anfangsphase war ja sehr vielversprechend. Das heißt vielversprechend, aber es war halt zumindest, gibt es direkt eine Chance für Rasmussen, die der dann vergibt. Und ich weiß nicht, ich glaube, ihr wart so erst kurz vor knapp im Stadion, aber ich habe mir das Aufwärmen der Mannschaften auch noch angeguckt vorher. Und es fällt einem ja schwer, diesem Warmschießen der einzelnen Feldspieler da nicht irgendwie was zuzumessen, obwohl sie es vielleicht keine Rolle spielt, aber wie in dieser Phase schon, also beim Warmschießen, die Dinger da verschossen worden sind, auch von Rasmussen, gerade von Rasmussen, und nur Itten hat ihn wieder mal getroffen, hat schon, fand ich sehr vielsagend für die Saison insgesamt und auch für diese Szene, wo Rasmussen den Ball dann von außen von Itten bekommt und einfach nicht genug Druck dahinter bekommt, um halt ein sicheres Tor eigentlich zu machen.
Ja, also definitiv, das wäre die Möglichkeit gewesen, möglicherweise auch diese Stimmung, die wirklich so war, als wäre es ein Mittelfeldduell, wo es um nichts mehr geht, da stimme ich dir voll zu, Lou, vielleicht ein bisschen anzufachen. Also wenn man da in der dritten Minute in Führung geht, dann hat man auf jeden Fall die Chance, auch wenn es ein Fortuna für alle Spiel war, ja, das Stadion, wie man so schön immer sagt, anzuzünden. Die lässt man allerdings liegen. Dann gibt's noch diese Szene, wo dann der Elfmeter gefordert wird, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe auch im Nachhinein jetzt nicht die Bilder gesehen, die mir ganz klar sagen, das ist ein Elfmeter. Wir haben
bei dem,
ja,
bei dem
gesagt, alle nur
bist du jetzt bei dem möglichen, ja, weil es gibt ja, ja mehrere Szenen.
Genau. Ja. Ja. Und ja, wie gesagt, deshalb die ersten 6 Minuten haben durchaus Hoffnung gemacht darauf, dass man irgendwie vielleicht in Führung geht und dann das ganze Spiel möglicherweise in eine andere Richtung geht, weil ja für Kiel einfach halt auch extrem viel auf dem Spiel stand. Und ich weiß nicht, wie die mit dem Rückstand umgegangen wären. Aber das hält ja dann tatsächlich eigentlich nur knapp 10 Minuten.
Ja, also ich würde aber trotzdem sagen, das ist einfach in dieser ganzen Anfangsphase schon irgendwie, ich würde schon die erste Halbzeit vielleicht sogar sagen, ja, wo die Fortuna einfach schon auch das Spiel halt irgendwie in Situationen immer mal wieder in die Breite ziehen konnte, Seitenverlagerungen spielen konnte, die halt zu Strafraumszenen führten und zu Abschlusssituationen, die dann nicht immer gut abgeschlossen worden sind. Also wie das jetzt von Rasmus in der 3. Minute. Später halt noch Raimund, der nicht direkt abzieht, sondern sich den Ball noch zurechtlegt und dann irgendwie am Torwart scheitert. Das liest sich nicht gut an. Das ist ein bisschen zu optimistisch, aber es war schon irgendwie klar, die Fortuna ist eigentlich in dieser Phase die bestimmendere Mannschaft und kommt auch zu Abschlusssituationen, denen man in dieser Saison nicht allzu viel zutrauen muss, weil man irgendwie das Tor nicht trifft, aber immerhin. Also ich war optimistischer als jetzt.
Ich glaube, was so ganz prägnant war, war ja einfach, dass Kiel sich vor allen Dingen damit beschäftigt hat, einfach das Zentrum zu schließen. Und das halt auch sehr, sehr gut gemacht hat, aber einfach die beiden Schienen ja einfach immer ziemlich, ziemlich offen gelassen hat. Und das natürlich auch tun konnte, weil Fortuna ja einfach auch über die Flügel halt super, super harmlos ist diese Saison und da einfach keine Gefahr halt draus resultiert und schon gar keine Tore draus entstehen, wenn man über die Flügel spielt. Auf der anderen Seite ist es natürlich das, was Fortuna tun will. So, und dann, deswegen ist es Fortuna halt eben schon auch entgegengekommen und deswegen war man, glaube ich, halt auch so überlegen, weil einfach zum einen Muslia und zum anderen Raimund, vor allen Dingen Raimund auf seinen Seiten, auf ihren Seiten, aber eben vor allen Dingen Raimund auf seiner Seite einfach immer wieder frei waren und da gab es dann auch immer eine sehr gute Zusammenarbeit irgendwie zwischen Azusi und Raimund, dass halt dann Raimund ins Zentrum geschoben hat, dem Ball entgegengegangen ist, den er noch häufig erhalten hat und dann eben Azusi raus zur Grundlinie gegangen ist und die beiden haben damit halt immer wieder halt Lücken reißen können, wenn es dann eben eine Verlagerung vorher gab und bis auf diese paar Szenen, die ihr jetzt angesprochen habt, hat es eben auch nicht dazu geführt, dass man da wirklich Chancen draus kreieren konnte. Ich meine, auch diese riesige Rasmussen-Chance entsteht ja eigentlich nur, weil Schinter halt einen katastrophalen Fehlpass spielt, aber dann Tolkien ausrutscht und da sich, glaube ich, schon irgendwie wahrscheinlich leicht verletzt, weil er dann ja bei der Anschlussaktion dann raus muss. Aber immerhin, so Fortuna war halt irgendwie etwas besser, aber was natürlich dann auch schon wieder nicht hilft, ist, dass halt nach einer Viertelstunde Rasmussen sich verletzt und halt Ljubicic für ihn reinkommen muss, der halt dann auch kein gutes Spiel machen wird zum einen und zum anderen wissen wir halt auch, dass der für 75 Minuten eigentlich ja noch nicht vorgesehen ist und aber das sollte ja sowieso nicht die einzige Hiobsbotschaft
an dem Tag ehrlicherweise muss ich, also ich habe mir jetzt Sorgen gemacht, dass es jetzt darum geht, ob der jetzt irgendwie länger ausfällt, aber auch nicht so wirklich, weil Rasmussen in dieser Saison kein Faktor ist und kein Faktor war und auch nicht sein wird. Also meine Hoffnung, was den Abschiedskampf angeht.
Ja, niemanden mehr verpflichten, klar. Also ich gehe auch davon.
Deswegen war das scheiße. Ich habe jetzt nicht gedacht, der gute Spieler Christian Rasmussen ist raus. Sondern, ein Spieler der Fortuna ist raus. Das ist schlecht. Weil so viele haben wir davon nicht mehr. Und das ist halt auch schon krass. Ja, dass du halt sagst, ja, das ist aber eigentlich kein großer, also individueller Verlust, dann muss halt Ljubicic jetzt ran und halt hoffen, dass er die Zeit rumkriegt. Aber ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass es halt jetzt für das Spiel der Fortuna insgesamt halt gegen Kiel irgendwie ein Nachteil ist. Sondern ist halt perspektivisch natürlich schlecht, weil du halt einfach keine Spieler mehr hast. Wobei man sagen muss, wenn man noch Spieler hat, dann schon auf der Position so rund um die Spitze. Weil da hat man ja im Winter Leute geholt, wo man zumindest einen von beiden von der Kaderplanung her für die Rückrunde nicht unbedingt mehr brauchte. Aber gut, vielleicht jetzt schon.
Okay, wir sind jetzt so ziemlich durch diese Halbzeit galoppiert. Ich wollte eigentlich noch mal zu etwas, was Lou in seinem Redeschwall eben ausgeführt hat. Und ich glaube auch auf etwas hinaus, was Jan, du vorher gesagt hast. Also du hattest ja gesagt, dass man durch die Seitenverlagerung irgendwie es geschafft hat, auch also diese Chance von Raimund. Ja, klar, da gab es eine Seitenverlagerung, aber das war für mich auch das erste Mal, dass das so funktioniert hat. Vorher hatte ich den Eindruck, dass sehr viel über rechts gelaufen ist, aber nicht unbedingt, weil Raimund, der hat schon ein ordentliches Spiel in der ersten Halbzeit gemacht, mit Asfusi die Seite besser beackert hat, sondern einfach, weil Muslia einfach vergessen wurde. Also der stand super häufig links ziemlich frei und hat gewunken und wollte den Ball haben. Und es hat sich irgendwie niemand berufen gefühlt, da mal einen längeren Pass zu spielen, weil man sich das anscheinend nicht mehr zutraut. Das war eher mein Eindruck.
Ja, also das würde ich das nicht sagen. Ich glaube, man hätte noch mehr Muslia anspielen können, aber es gab schon auch diese Bälle auf Muslia in der ersten Halbzeit schon. Ich hätte jetzt irgendwie, weil ich ja im Stadion war, kein so ein enges Notizheftchen geführt, aber ich würde dir nicht komplett widersprechen, sondern eher sagen, du hast recht, das hätte man häufiger machen können, weil wenn man es gemacht hat, dann hat man gesehen, dass man es kann und dass es auch eine Auswirkung hat. Weil so wie ich mich erinnere, geht dieser Verlagerung auf Raimund, das ist ja fast schon eher eine Flanke, auch schon erst auf eine Verlagerung auf links voraus. Also man schafft es halt irgendwie.
Genau, aber das ist das erste. Also vorher hatte ich mir halt notiert, dass super häufig Muslia einfach nicht gesehen wurde. Und in dem Moment, in dem es dann gemacht wird, kommt es halt zu dieser Raimund-Chance. Also vielleicht hätte Fahrradkette, aber vielleicht hätte das ja ein bisschen was gebracht. Insgesamt hat natürlich Lou recht, dass man über die Flügel nicht so gefährlich ist, wie man sich das vielleicht wünscht.
Ja, doch allgemein ist es ja einfach schon auch ein bisschen besser, wenn man halt irgendwie über rechts versucht, da was anzuschieben, wenn Muslia nicht wirklich völlig alleine ist und Riesenplatz hat, weil er ja wirklich dann auf seiner Seite halt der Alleinunterhalter ist. Ne? Ich meine, auf der Raimund-Seite unterstützt halt Asusi dadurch, dass er ja immer dort überlädt und wirklich ja teilweise auch wirklich dann die Position an der Außenlinie besetzt, und Oberdorf schiebt halt auch von hinten irgendwie nochmal nach. Muslia hat halt keine Unterstützung aus dem Mittelfeld und Dahlan von hinten hilft ihm ja dann irgendwie offensiv auch nicht, und ich glaube, das wollen wir ja auch alle überhaupt nicht, dass er
da wirklich
mit nach vorne geht, genau. So, der ist ja sehr gut damit beraten, irgendwie sich halt zu 110% auf seine Kernkompetenz das Restverteidigen zu konzentrieren, damit da halt irgendwie mal nichts anbrennt.
Und ja, ich denke, das war auch so gewollt. Also man hat ja nicht nur Es hat ja nicht nur Kiel das Mittelfeld dicht gemacht, man hat ja auch Kiel das Mittelfeld quasi hergeschenkt. Also im Zentrum war ja einfach nicht das Mittelfeld, sondern das Zentrum. So, sondern man hat sich ja viel einfach in einer Reihe eher an der Kieler Viererkette orientiert und sehr hoch gestanden. Und dann eben genau über diese Pässe, über die rechte Seite sich da versucht, weiter durchzukombinieren, und hat dann hin und wieder auch mal den Seitenwechsel geschafft, würde ich auch sagen. Aber ich glaube, das war schon auch der Plan. Also es war ein relativ offensiver Plan, würde ich sagen, mit Asusi und Schinter doch relativ weit vorne in der ersten Reihe quasi. Ljubicic, weiß ich nicht so genau, was der dann gemacht hat. Das war ja wirklich nochmal ernüchternder als erhofft dann im Spielverlauf. Aber genau, ich glaube, es war einfach so der Plan und Kiel wollte Düsseldorf den Ball überlassen. Das hat ja auch irgendwie funktioniert und man kommt da ja, ja, ich finde, in der ersten Halbzeit doch auch ganz gefällig nach vorne.
Ungefällig ist vielleicht der richtige Ausdruck. Das ist jetzt eben, und das hat vielleicht auch Auswirkungen dann auf das Publikum. Es ist jetzt kein Feuerwerk. Ich kann sagen, dass das fünfjährige Kind, mit dem ich da war, dem wurde diese lange Halbzeit schon sehr lang. Und das ist nicht daran liegt, dass er das Kind 5 Jahre alt ist und schon in der Lage ist, eine Halbzeit zu gucken, aber es war eben weniger actionreich und auch weniger emotional vom Publikum, dass das mitnimmt. Aber was mir auch gefallen hat in dieser ersten Halbzeit oder was mir auch ein gutes, ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Fortuna es gewinnt unbedingt das Spiel, aber ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass sie es verliert. Also dieses Unentschiedgefühl, nennen wir es mal, was das beeinflusst hat, war, dass die Fortuna auch in der ersten Halbzeit defensiv sehr stabil wirkte. Also Iguli hat wieder einmal hervorragend irgendwie mit seinen langen Beinen die Räume zugelaufen und es wirkte alles sehr kompakt. Tanaka hat die ein oder andere auch sehr auffällige Szene nochmal gehabt, die man ja von ihm kennt und wie man sich die ja auch von ihm wünscht. Und deswegen, das war ein gutes Grundgefühl, dass diese erste Halbzeit bestimmt hat. Also ich war einfach gedacht, okay, Kiel ist einfach nicht gut. Und als es dann halt kurz vor Halbzeit pfiff, noch diese eine Gelegenheit von Kiel gab, wo die mit dem Fernschuss, der dann vorbeigeht, aber es war, glaube ich, insgesamt eine gefährlichere Szene, als was sie daraus gemacht haben. Da hatte ich schon das Gefühl, okay, das würde jetzt einfach passen in die Saison der Fortuna, dass man wieder mal halt gefällig spielt, nicht überragend, aber auch nicht schlecht, und aber das Tor nicht macht und dafür halt dann bei einer der wenigen Szenen, die man dem Gegner dann anbietet, einem schlechten Gegner, der halt auch aus Gründen da unten drin steckt, dann doch noch die Gelegenheit bietet, vor der Halbzeit das Tor zu machen. Ist nicht daran passiert, aber war vielleicht schon so ein bisschen die Vorausahnung für das, was in der zweiten Halbzeit kommen würde.
Ja, und ich finde, man kann schon auch wirklich nochmal darauf hinweisen, dass Kiel wirklich überhaupt nicht gut war und dass halt auch die Fortuna, dadurch, dass sie da jetzt irgendwie leicht überlegen war und wenig zugelassen hat, wirklich kein gutes Spiel abgeliefert hat. Und ich finde, man konnte das eben auch vor allen Dingen an den individuellen Leistungen von dem einen oder anderen sehen. Also du hast jetzt gerade Iguli und Tanaka angesprochen. So, die beiden haben es auf jeden Fall nicht schlecht gemacht, aber ich finde, man merkt den beiden an, dass die halt nicht mehr in dieser Hochform der ersten Monate dieses Jahres halt sind. Das kann natürlich irgendwie gerade auch bei so einem Spieler wie Iguli vielleicht so ein bisschen dann irgendwie auch jetzt mit dem zunehmenden Druck halt zu tun haben. Weil ich finde, es gibt halt Spieler, denen hat man diesen Druck, da jetzt irgendwie was tragen zu müssen, in der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, halt ziemlich angemerkt. Und das sind halt mit Appelkamp und Oberdorf halt zwei Spieler, wo man halt eben sich auch wünschen würde, dass die jetzt halt mal vorangehen, weil die einfach schon länger da sind und bei Oberdorf natürlich sowieso nochmal als Co-Kapitän eben auch Verantwortung tragen müssten und sollten. Und ja, ich finde auch gerade bei Appelkamp, da waren einige wirklich sehr, sehr schlechte Pässe dabei und bei Oberdorf halt auch. Ich meine, Moritz, ich glaube, wir beide haben uns da irgendwie auch während des Spiels mehrfach drüber unterhalten, dass man da wirklich sehen konnte, dass Oberdorf halt irgendwie nicht damit zu tun hatte, irgendwie die Mannschaft zu führen, sondern eben vor allen Dingen mit sich zu tun hatte.
Darf ich da mal, wenn du das Thema gerade... So, ne? Ne, Moritz,
ja, ich wollte nur sagen, ich glaube, das war so ein bisschen seine geplante Rolle, eben auch diese Pässe nach vorne zu spielen, um dann da relativ viel Platz zu überbrücken und eben auf dieser rechten Seite mit Raimund und Azusi, Schinter teilweise auch noch, da irgendwie diese Überzahl zu schaffen. Und dafür muss halt dieser Pass von Oberdorf sitzen. Und das hat, glaube ich, Kiel auch relativ schnell gecheckt, dass er da diese Pässe verteilen soll. Als am höchsten stehender Innenverteidiger. Und da konnte man sich wahrscheinlich auch leicht drauf einstellen, so dass, wenn dann der Pass nicht extrem scharf und zwischen die Kieler gespielt wurde, es vielleicht auch einfach ausrechenbar war. Deswegen das doch das eine oder andere Mal ziemlich daneben ging, wenn Oberdorf versucht hat, einen progressiven Pass zu spielen.
Wo jetzt Lou dieses Thema des Drucks oder sich Einbringens aufgebracht hat, dann würde ich doch jetzt gerade so als Halbzeit, wo wir jetzt gerade sind, Punkt, doch nochmal die Frage nach Elazuzi stellen, weil der ist mir einfach wieder viel aufgefallen im Spiel. Viel gelaufen, viel angelaufen, aber auch nicht immer so, dass man dachte, das bringt das jetzt eigentlich was oder ist das halt so ein gewisser Aktionismus, der bei ihm dann auch manchmal mitschwingt. Das muss ja auch nichts Schlechtes sein. Das kann ja auch im besten Fall sich auf andere übertragen, dass man, also nicht aktionistisch zu sein, sondern aber, dass man halt mit einer gewissen Grundspannung reingeht. Aber vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung gewesen. Da würde mich eure Meinung zu Elazuzi bei dem Spiel und gerade vor diesem Hintergrund des Einsatzes, dass sich, ja, dass es um was geht, gerade die ihn vielleicht auch häufiger im Stadion sehen, das würde mich dann doch mal interessieren.
Jetzt speziell also ich finde, das im Kiel-Spiel oder ganz, ganz allgemein?
Ja, im Kiel-Spiel.
Ja, dann gerne du, Moritz.
Also ich finde, allgemein hat er das nach seinen Möglichkeiten ganz gut gemacht. Und ich habe auch das Gefühl tatsächlich, dass es auch eine kleine Verbesserung gibt, weil er nicht mehr so viele Bälle hergibt, weil er nicht mehr so viele Fehlpässe spielt, wie das teilweise...
4 Ballverluste hat er trotzdem.
Ja, das ist die meisten, statt glaube ich zwischendurch sogar. 16 oder so.
Okay.
Also, also ich glaube, es ist halt insgesamt ein bisschen besser geworden. Und ich glaube, dass, ja, er fällt halt dann nicht auf, weder durch Torschussvorlagen noch durch Tore. Aber ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig der für die Fortuna gerade ist. Vor allem, wenn wir in so einem Abstiegskampf-Ding drin sind. Also einer, der ja immer vorangeht, ist eben er. Und das fand ich eben im Spiel gegen Kiel auch so. Und also ich fand es nicht so negativ. Ich fand es jetzt auch nicht so krass positiv auffallend wie in anderen Spielen schon. Also, dass er noch mehr das Spiel wirklich so an sich gerissen hat mit all seinen, mit dem Potenzial, was er eben auch hat, das dann zu vergrützen, wenn er den Ball hat. Das fand ich jetzt nicht so auffällig, aber er hat eben doch da in diesem Offensivplan mit Raimund, die haben ja auch immer mal wieder Positionen getauscht und so, ne? So, der war schon echt ein Aktivposten. Ja.
Ja, und gegen den Ball hatte ich
wurde
halt
noch gewürgt, direkt vor unserer Tür, direkt vor unserer Nase, wenn wir noch über den Schiedsrichter sprechen möchten, was ja einfach, wir hatten es letzte Woche mit dem absurden Theater, das mit dem Schiedsrichter ist ja auch einfach in der Gesamtbetrachtung dann. Also wenn man ein Spiel sich so anguckt, kann man denken, ja gut, das ist vielleicht ein bisschen doof gelaufen, aber es laufen dann wieder 100 Sachen am gleichen Spieltag anders und werden anders gepfiffen und dann gibt's einfach diese lustige Szene, wo der Gegenspieler Azuzi halt so am Hals, also einmal so den ganzen Arm um seinen Hals legt und zieht. Und das ist dann halt auch kein Foul. Das ist auch kurz vor der Pause noch. Sorry, das wollte ich auch noch erwähnen.
Ja, dann können wir ja vielleicht einmal ganz kurz diese Schiedsrichter-Thematik in einem Gespräch halt irgendwie aufrollen. Tim hatte ja eben schon diese Szene aus der Anfangsphase angesprochen, wo halt ein Kieler Verteidiger vom eigenen Knie, glaube ich, von einem vom eigenen Körper der Ball an die Hand springt. Die Hand ist da allerdings halt über dem Kopf. Da wäre, glaube ich, meine Meinung dazu, dass das wahrscheinlich nach den aktuellen Regeln ein Elfmeter ist, weil das halt eben keine fußballtypische Handposition ist, aber ich eigentlich immer gut finde, wenn das nicht gepfiffen wird. Aber wie gesagt, nach den aktuellen Regeln wäre es wahrscheinlich ein Elfmeter gewesen. Da gibt es halt noch diese Aktion an Ljubicic, der sich halb rechts im Strafraum so ein bisschen durchdribbelt, den Ball etwas zu weit vorlegt, dann aber eigentlich auch abgeräumt wird, wo, glaube ich, auch der Ball getroffen wird, so minimal. Also das sah auf jeden Fall im Stadion aus wie ein Elfmeter. In den Zusammenfassungen, die ich gesehen habe, war das halt nicht klar aufzulösen, würde ich aber auch sagen, auch Tendenz Elfmeter. Und dann gab es irgendwie noch eine weitere Szene, 33. Minute, Flanke von Oberdorf in den 5-Meter-Raum, wo Cedric Itten ganz klar mit beiden Armen halt geklammert wird und auch gehalten wird, am Trikot gezogen wird und deswegen halt eben nicht seinen Kopfball vernünftig ausführen kann, was ich ganz kurios fand, weil irgendwie da der Protest und die Schreie im Stadion irgendwie weniger aufkamen als bei den anderen Aktionen, wobei das für mich irgendwie die klarste Aktion eigentlich war. Und außerdem irgendwie dann der Kieler Verteidiger, der direkt hinter Itten steht, halt irgendwie auch noch einen super klaren Rückpass halt macht zum eigenen Torwart, der den Ball dann mit der Hand aufnimmt. Und auch da wurde relativ wenig protestiert und schon gar nicht gepfiffen vom Schiedsrichter. Habt ihr da irgendwas?
What the hell eigentlich?
Genau, what the hell eigentlich? Aber gibt's da irgendwelche Sachen, seht ihr da irgendwas von anders? Müssen wir da über irgendeine Szene noch mehr reden?
Rückpass ist mir nicht aufgefallen, einfach. Ich weiß gar nicht, ob das... ich erinnere mich nicht daran. Also ich erinnere mich an eine Situation, wo ich dachte, der nimmt den auf, aber das ist halt auch kein klarer Rückpass. Und das ist halt auch, wird immer so entschieden.
Also ich glaube, du warst ja auch nicht auf der Süd. Ich fand so aus unserer Position auf der Süd war das relativ klar zu erkennen in meinen Augen. Allerdings kam das auch, glaube ich...
war wahrscheinlich genau auf der Höhe, wo der Pass kam.
Ja. Ja, mag sein. Also auf jeden Fall haben es ja auch anscheinend viele Leute nicht so klar gesehen wie ich oder auch wie wir, weil da eben auch viel weniger klar protestiert wurde.
Ich habe, das Klammern geht ja diesem Rückpass unmittelbar voraus. Das habe ich nicht so krass gesehen, das Klammern. Bei dem Rückpass habe ich auch kurz gedacht, ey, ist das nicht ein indirekter Freistoß? Und habe dann wieder gesagt, ja gut, das ist jetzt... vielleicht nicht 100% kontrolliert und es läuft mal wieder bei einer nicht 100%igen Situation gegen uns. So war schon mein Empfinden bei diesem Rückpass, ja.
Ja, also ich würde einfach sagen, das sind alles so Elfmeter, die sind alle schon mal gepfiffen worden, ne? Also ich glaube,
das haben wir eben. An einem guten
Tag kriegst du da halt 3 Elfmeter und halt sowohl für die Itten-Aktion als auch noch für das Würgen noch 2 Platzverweise für Kiel. Das sind alles wahrscheinlich keine super glasklaren Sachen, aber ich sag mal, wenn ich mir angucke, welche Platzverweise halt gegen Fortuna diese Saison gepfiffen wurden, dann wäre das dann wäre das auf jeden Fall, es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass man das halt eben auch mal alles auf seine eigene Seite gepfiffen bekommt.
Also ich bin jetzt verwundert, dass ich hätte nicht über den Schiedsrichter gesprochen bei dem Spiel, ehrlicherweise. Also weiß ich nicht. Mit dem Handspiel, das stimmt. Das kann man so anders entscheiden und das wird auch anders entschieden. Deshalb finde ich es auch richtig, das nochmal zu erwähnen. Da sind wir eben so drüber hinweggegangen. Aber das Spiel, wie es war, fand ich, hat der Schiedsrichter keine.
Ja. Nee, du hast schon recht. Fortuna verliert am Ende dieses Spiel halt mehr oder weniger verdient, weil sie einfach zu schlecht sind. Also nicht, weil Kiel besser ist, sondern weil die Fortuna zu schlecht ist. Und das hat sie sich nur selber zuzuschreiben. Aber ich glaube schon, dass es halt wichtig ist, da nochmal drauf hinzuweisen, gerade ja auch im Kontext dieser ganzen Saison, weil das da eben sehr, sehr viele Spiele gewesen sind, wo man halt einfach scheiße gespielt hat. Aber wo halt all diese 50-50 Entscheidungen vom Schiedsrichter und oft eben auch mehrere pro Spiel, und das war jetzt, da fand ich auch nochmal besonders eklatant, halt alle gegen dich laufen. Und wenn das halt alles nur neutral gelaufen wäre, dann würden wir da auf jeden Fall ja unten nicht so drinstehen. Ich glaube, das ist uns ja auch allen klar. Und es gibt eben auch Saisons, wo sowas alles mal für dich läuft.
Weißt du, wie viele Tore die Fortuna geschossen hat diese Saison?
29 noch?
Also, rechne mal plus 3 Elfmeter gegen Kiel. Also da sind wir schon mal bei einer viel besseren Quote.
Nee, die sind immer noch Markus scheiße.
Anfang hat auch...
Nee, aber es gibt ja trotzdem dann, ne, also dann diese Platzverweis, also fängt ja mal mit dem Platzverweis gegen Oberdorf in Bielefeld an, ne? Also das wird ja wahrscheinlich immer eins der größten What-Ifs werden, an das wir uns für lange erinnern können, weil es glaube ich auch nicht, aber wir wüssten doch, glaube ich, alle gerne, wie die Saison gelaufen wäre, wenn dieser Platzverweis nicht kommt. Also
nee, die wäre genauso natürlich gelaufen, hätte das erste Spiel nicht so verloren.
Ja, also ich bin ja auch eher bei Jan, also dass das überhaupt gar nicht auf meiner Agenda heute stand, viel über Schiedsrichterentscheidungen zu reden. Und ich würde jetzt auch gerne damit das Kapitel schließen und mal auf die zweite Halbzeit kommen.
Dann mach.
Jetzt ja, das liefern, Tim. Ja, das Problem am Anfang der zweiten Halbzeit war, ich bin in dem, also ich war, wie gesagt, wie ihr alle im Stadion und ich bin leider ein kleines bisschen zu spät aus der Halbzeit gekommen. Und just in dem Moment, in dem ich mich da vorbeischlängelte, fiel das 1-0 zu 1. Ich habe es also nur so halb mitbekommen. Deshalb müsst ihr das, ich kann die Fernsehbilder wiedergeben, ansonsten euer Eindruck davon.
Ja, die Fortuna kommt druckvoll, motiviert zumindest aus der Halbzeit raus. Und ich glaube, das ist Teil des Problems, weil das dann halt so ein einfacher Pass, ein einfacher Ball, lang gespielt von Kiel, wo dann sowohl Muslia als auch Dahlan schlecht stehen, dazu führt, dass man so, also in dem Moment, wo ich den Pass gesehen habe und gesehen habe, wie die stehen, habe ich schon Scheiße gerufen. Und ich glaube, das haben wir sehr viele gerufen, weil du sofort sahst, als der Ball nur in der Luft war, okay, das wird jetzt egal was, es wird auf jeden Fall brandgefährlich. Und dann ist es ja einfach das leichteste Tor überhaupt. Da, man hat ja das Gefühl, keiner hat da irgendwie Druck und dann steht es 0-1.
Irgendwie auch so eine Szene, die wir jetzt auch, glaube ich, schon, also mindestens schon einmal gesehen haben, gegen Hannover, wo irgendwie auch Eguli und Kastenmeier sich nicht so richtig einig sind im 5-Meter-Raum. Ich glaube, das gab es aber halt schon mal. Also das ist irgendwie, wenn dieser Ball wirklich in diesem Corridor of Uncertainty halt gespielt wird, da gibt es da immer wieder Missverständnisse zwischen den beiden. Der Ball wird halt irgendwie vom mehr oder weniger von der Grundlinie halt an die Fünferkante gespielt und Eguli hat, glaube ich, alle Chancen, den Ball einfach zur Ecke zu grätschen. Kastenmeier geht fest davon aus und ist dann deswegen überhaupt nicht mehr bereit, irgendwie diesen Ball noch nachzuspringen, so dass er dann halt ja einfach schon auch mehr oder weniger auf dem Hosenboden sitzt, als der Kieler da in der Mitte nur noch einzuschieben braucht. Also da gehen wirklich an vielen verschiedenen Ecken halt einfach verschiedene Dinge schief.
Also ich würde auch sagen, dass Kastenmeier wahrscheinlich wegrutscht. Wir haben uns ja schon gefragt, was macht Kastenmeier da im Block? Und wenn man sich die Bilder nochmal anguckt, gibt es da so ein Wegrutschen mit einem Fuß, weswegen er, glaube ich, auch nicht springen kann. Also ich glaube, er versucht, setzt den Sprung quasi an. Gleichzeitig täuscht Eguli nur an, dass er rangeht. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ja eben dem Rasen, dem ja schon ja doch dann auch im Laufe des Spiels einige zum Opfer fallen. Ich glaube, es ist auch teilweise das, dass Carsten mal einfach wegrutscht mit dem Bein, mit dem er sich gerade abstoßen will. Guckt euch das nochmal an. Also ich meine da so ein ja Wegsliden aber nach hinten zu sehen.
Also das ist aber nicht, das ist halt das letzte. Der letzte Punkt, der nicht entscheidend ist, wenn man wissen
ja,
will, warum
das
Tor gefallen ist.
Das sind die, doch, aber das sind die beiden Situationen, weil die Positionierung ist in dem Fall mal gar nicht so schlecht. Eguli geht gut mit und Kastenmeier ist auf dem Posten. Also was vorher passiert, ist schlimm.
Aber, ja, aber was davor entsteht, ist das Entscheidende.
Das ist halt das immer noch mehr, kein...
Ja, deswegen fällt das Tor. Ja,
genau, das ist halt das,
natürlich,
was du,
aber
wo,
der Pass
du halt muss, Einfluss hast. So. Und wo du halt wieder siehst, Muslia ist halt am Ende kein Flügelspieler. Wenn der halt wirklich mal gegen jemanden spielt, wie Kapralik, der halt wirklich mal eine höhere Qualität hat, der, glaube ich, in den Top Ten der zweiten Liga bei Geschwindigkeit ist, so, dann sieht der halt einfach über das ganze Spiel halt schlecht aus. Ich meine, der Muslia hatte sich zu dem Zeitpunkt ja schon seine 5. Gelbe eingesammelt, was jetzt am Ende überhaupt keine Wichtigkeit mehr haben wird. So, und es gab auch noch ein, zwei andere Situationen, wo es halt brandgefährlich wurde, weil halt Muslia immer wieder in seinem Rücken halt attackiert wurde. Ne? Da sind wir wieder bei der bei Christian Weber und der Kaderplanung. Das ist halt einfach die riesen Achillesferse von Fortuna, dass man halt einfach manche Positionen hat, wo man halt einfach nicht gut aufgestellt ist und wo man halt immer positionsfremde Leute halt spielen hat, so, und das fällt einfach an dem im Augenblick halt ganz eklatant auf. Und der Dahlan, der da halt dann völlig den luftleeren Raum verteidigt, das ist auch einfach nicht verständlich, finde ich, auf diesem Niveau.
Das ist halt das, was wir bei Dahlan schon häufiger gesagt haben, ne? Das war wieder so ein Spiel, wo man das in der ersten Halbzeit, wo er halt so ein sehr gutes Vorwärtsverteidigen macht, den Ball erobert, um ihn dann sofort zu verlieren durch, einfach, tut mir leid, das ist so hart zu sagen, durch Unfähigkeit. Das ist
frustrierend. Tanaka noch retten kann.
Ja, es ist echt.
Weil sonst eigentlich
in der zweiten Halbzeit. Ja. Und was man dann halt sagen muss nach diesem 0-1, es ist, die zweite Halbzeit ist halt anders als die erste. Es ist nicht so, dass die Fortuna hier die bestimmende Mannschaft ist oder dass man eher sagt, boah, Kiel gar nicht auf dem Platz. Also das war sie erst natürlich auch nicht, aber das stimmt für diese zweite Halbzeit nicht mehr. Sondern man, die Kieler schaffen es, halt hinten zuzumachen und sich da besser aufzustellen. Und die Fortuna gelingt eigentlich wenig. Dann fangen halt die Verletzungen an, wobei man sich fragen muss, ob dieser Wechsel von Raimund zu Lunda eigentlich auch so hätte passieren können müssen im Laufe der zweiten Halbzeit, auch ohne die Verletzung von Raimund. Aber natürlich noch einen weiteren verletzten Spieler rauszunehmen, das fütterte ja dieses Gefühl für dieses Spiel schon noch weiter. Also nach der ersten Halbzeit, wo man irgendwie doch besser war, direkt nach dem Anpfiff des 0-1 bekommen, dann geht das Spiel so vor sich hin, ohne dass es einen richtigen Punch gibt von der Fortuna eine ganze Weile und dann auch noch eine weitere Verletzung, die sich einreiht in eine sehr, sehr lange Liste an Verletzten, was einfach das Resultat von verkackter Kaderplanung ist, wenn man nur all den Dingen, die wir schon mal besprochen haben, wenn man halt verletzungsanfällige Spieler holt, dann verletzen die sich und diejenigen Spieler, die dann halt immer spielen müssen, die verletzen sich dann auch irgendwann. Okay. Und dann ist es aber doch die Glücksgöttin Fortuna, die dann doch Erbarmen zu haben scheint, das ist schwierig. Aber ich greife vor, nee, eigentlich nicht, weil dann ist, sorry, ich wollte eigentlich zum 1-1 gehen, dachte, das wäre vor der Verletzung von Muslia, aber das stimmt natürlich nicht. Und dann gibt es wieder so einen langen Ball auf die Linie lang und in der 65. Und man sieht schon eigentlich, wie der Ball in der Luft ist, dass es schwierig wird für Muslia, den Ball noch zu verteidigen, wenn er nicht ideal positioniert ist. Er schafft es doch mit einer scheinbaren Körperartistik, den Ball irgendwie noch raus zu klären, bevor der Kieler ihn bekommt. Und dann bleibt er liegen. Und in dem Moment, wo er liegen bleibt, ist gerade, da man vorher diese Bewegung, wie er den Ball klärt, die ein bisschen komisch aussah, eben artistisch war das der Begriff, den ich jetzt benutzt habe, aber es sah irgendwie komisch, war in dem Moment, wo er auf dem Boden lag und nicht mehr weit aufstehen konnte, war mein Gedanke, der macht kein Spiel mehr in dieser Saison für die Fortuna. Dass das eine schwere Verletzung sein würde, war ja in dem Moment klar.
Ja. In dem Moment sah ich dann auch, man lag 0-1 zurück. Man hatte dann den dritten Spieler verletzt ausgewechselt, wobei da dann halt auch ein Saisonende im Raum stand. Also in dem Moment, das war so ein mit innerhalb dieses Spiels, auch wenn es am Ende ja noch verloren ging, der Tiefpunkt. In dem Moment habe ich eigentlich die Saison abgehakt,
ja,
gehabt, so ein bisschen.
Ich muss jetzt auch nochmal sagen, also dieses Tiefpunktgefühl hat sich ja noch aus was anderem gespeist, nämlich daraus, dass man dann Mohaja eingewechselt hat und dass Mohaja ausgepfiffen wird bei seiner Einwechslung.
Aber, ja, das ist jetzt
sorry.
Nee, das ist ein anderes Thema ist. Das ist das nächste Thema. Ja. Wir lassen uns doch erstmal über Muslia sprechen, bevor wir dann über Haya sprechen.
Aber wir sprechen darüber, dass er verletzt ist und ausfällt. Schlimm.
Ja, so, weil also
es macht Sinn, da jetzt noch mal drüber zu reden, so, weil man ja, einfach nochmal darauf hinweisen muss und dann kommen wir danach auf Mohaja, darauf hinweisen muss, wie elementar wichtig Muslia halt für die Fortuna ist.
Ja, weil eben.
Er ist halt defensiv, also auch wenn
Aber dem wollte ich doch gar nicht entgegensprechen.
Du hast aber ein neues Thema aufgemacht.
Nein, lass mich halt ein Wort zu Ende reden, dann. So, aber dann redet ihr erstmal.
Nee, also es ist tatsächlich so, jetzt ist die Saison vorbei, so von wegen wir steigen ab. Das war schon in dem Moment, in dem da irgendwie die Trage, die ja dann am Ende nicht genutzt werden musste, weil Muslia dann doch noch irgendwie vom Feld gehumpelt ist. Aber das ist ja immer die höchste Warnstufe, wenn da möglicherweise noch nicht mal mehr vom Platz gehumpelt werden kann. Da habe ich schon gesagt, so, boah, wie soll denn das jetzt bei den vorherigen Verletzungen beim 0-1 hier gerade in diesem wichtigen Spiel und dann auch noch bei wahrscheinlich dem Saisonende für Muslia überhaupt noch was werden? Das war für mich so schon der Tiefschlag, dass dann die Fanszene im Wechsel da drauf so reagiert. Das war ein emotionaler Tiefschlag, aber nicht so sportlich, wie ich gedacht habe. So in dem Moment war für mich die Saison, da war so ein Haken dahinter. So, ja.
Deshalb der Haken, anderen, ja, das der Haken kommt ja auch dahinter, weil man ja einfach sagen muss, defensiv ist er halt auf der Außenbahn, so fachfremd er da ist, ist er halt auf der Schiene, auf der Defensiven ist er halt absolut unersetzlich, weil es da halt eben keinen anderen gibt, der das spielen kann. Wir können natürlich alle hoffen, dass da noch irgendwelche Verletzten zurückkommen, aber wir sehen, wenn wir uns anschauen, wo Muslia diese Saison eingesetzt wurde, dass er halt defensiv nicht zu ersetzen ist, und dann ist er halt eben auch der zweitbeste Torschütze und der beste Vorlagengeber und vor allen Dingen, ja, ne, und das bei einer Mannschaft, die halt absolut inkompetent ist, darin halt irgendwelche Tore zu schießen. Und was dann eben noch dazu kommt, was dann eben so ein weicher Faktor ist, wenn ich mir die Mannschaft angucke, muss man sich auch fragen, okay, wer in dieser Mannschaft sagt, gib mir den Ball, ich möchte den Ball haben. Das ist mit Abstrichen, ist das natürlich irgendwie ein Tanaka, aber in der Offensive ist es nur Muslia, der wirklich den Ball haben will. Und natürlich möchte halt vorne Itten den Ball haben, das ist auch klar, aber das, ihr wisst, was ich meine. Es geht darum, ich stehe unter Druck, wem kann ich den Ball zuspielen und wem kann ich auch den Ball in einen Druck hineinspielen. Und das sind nur eben Tanaka, der aber halt dann auch oft eher derjenige ist, der halt diese Bälle spielen muss, und dann eben Muslia, und der fällt halt weg, und damit fällt halt eben nicht nur das weg, was er halt irgendwie macht, dieses Kreieren, Torgefahr ausstrahlen, Flanken, Ecken schlagen, sondern ja halt eben auch das einer Mannschaft, die hochgradig verunsichert ist, wo alle halt Angst haben, Verantwortung zu tragen mit Ball am Fuß. Und da dieser Mannschaft halt irgendwie eine Hilfestellung zu geben, der wichtigste Mann fällt halt da weg, und von daher ist das für mich auch ehrlicherweise das Ende dieses Jahr.
Und ich muss noch eine Sache ergänzen, weil das jetzt so bitter ist, dass wir wahrscheinlich über Muslia auf dem Platz in diesem Jahr und ja wahrscheinlich für Fortuna ja auch nie wieder sprechen werden. Deshalb muss ich jetzt noch hinterher schieben und ein bisschen Abbitte dafür leisten. Es war in der zweiten Halbzeit, gab es noch so eine Flanke, eine Eckenflanke, wo Muslia im Prinzip eigentlich wieder probiert hat, die Ecke reinzudrehen. Und da habe ich noch zu meinen Mitschauenden um mich herum gesagt, ey, mittlerweile nervt mich das, dass er das immer wieder probiert. Aber wenn ich jetzt so denke, auch als Standardschütze, weil er halt einfach extrem wichtig, neben all dem, was du eben genannt hast. Und ja, das wird nicht zu ersetzen sein in dem Kader.
Ich glaube, dass es gibt, ich werde jetzt nochmal, weil ich glaube, ich thematisch da anknüpfen könnte, von wegen, er will den Ball haben und der Standardschütze. Das ist ja ganz klar sichtbar dann in der Endphase, wo es diesen Freistoß gibt und nicht Appelkamp den Freistoß schießt, sondern Itten. Das kann nicht sein, dass halt da Appelkamp den Freistoß nicht schießt, sondern Itten. Und wenn Muslia auf dem Platz gewesen wäre, hätte er den geschossen, und es wäre halt eine gefährliche Szene gewesen und nicht irgendwie direkt in der Mauer gelandet. Aber nachdem man ja sah, dass, okay, Muslia wird jetzt nicht mehr auflaufen können, war auch klar, wer kann überhaupt noch Linksverteidiger spielen? Und dann wird eben Moritz Heyer eingewechselt, und dann kommt es zu Pfiffen. Tim hat eben Fanszene gesagt. Das ist vielleicht ein bisschen der Begriff, der so sehr auf einen Teil der anwesenden Fans sich beschränkt, die, glaube ich, aber eher nicht gepfiffen haben, sondern Leute im Stadion pfeifen. Und das ist schon schwierig.
Und das ist halt vor allem einfach, darauf wollte ich vorhin hinaus, in der Kombination mit, wir haben gerade unseren wahrscheinlich wichtigsten Spieler verloren, und die Stimmung ist so, also dass da wirklich Leute im Stadion sind, die einfach einen eigenen Spieler auspfeifen, was ich kann mich nicht erinnern, das mal erlebt zu haben, wo ich einfach nur gedacht habe, okay, es ist, wie willst du das denn nochmal auffangen? Wie willst du auffangen, dass jetzt weitere Spieler verletzt sind? Vor allem Muslia, super wichtiger Typ. Und dann diese Stimmung im Stadion, halt, klar ist es Fortuna für alle, aber es gibt ja auch einfach dann diesen Haufen an Idioten, die seit Ewigkeiten schon immer pfeifen, und so, wie willst du denn so einer Mannschaft noch irgendwie was mitgeben an Selbstvertrauen, wenn du die wenn du die bei der Einwechslung auspfeifst, wo gerade dein wichtigster Spieler ausfällt, so, wo ne, und da würde ich halt auch sagen, da leistet dann halt auch die Fan, eben nicht die aktive Fanszene, die ganz sicherlich nicht gepfiffen hat, bin ich mir sehr sicher, sondern eher die Express. Und ich lese in der LP, dass der Mohaya eine 6 bekommen hat von der LP. Diese Fans pfeifen dann einen Spieler aus. Und ich habe das Gefühl, es gibt einfach, also das deswegen war das für mich dann wirklich nochmal ein weiterer Schlag und ein echter Tiefpunkt, weil ich einfach da gedacht habe, okay, wie willst du das jemals wieder einfangen in dieser Saison, und einfach völlig hoffnungslos war.
Ja, und dazu kommt ja auch noch, dass halt Moritz Heyer wahrscheinlich in den letzten Wochen einfach noch eine unglaublich wichtige Rolle zukommen wird. Und schon allein aus dem Grund ist das einfach absolut idiotisch und kontraproduktiv, sowas zu machen.
Und es ist auch menschlich scheiße. Ja. Also es ist einfach das Letzte.
Wenn man sich dann irgendwie auch nochmal dran erinnert.
Ganz gezielt eine Person, die hat ja nicht sich absichtlich was zu Schulden kommen lassen oder irgendwie außerhalb des Sports irgendeine Grausamkeit begangen, sondern der war in einem Spiel extrem überfordert mit dem, was von ihm gefordert wurde. Da war er aber ja auch nicht der Hauptschuldige dran oder der alleinig Schuldige, was wir auch im Podcast aufgedröselt haben. Also ich habe einfach das Gefühl, es spielen gerade so viele Faktoren zusammen.
Ja, das Problem war ja auch da, dass man ihn halt alleine auf der Schiene hat spielen lassen, wo er einfach nicht der Spieler für ist. So. Und diese Mannschaft halt einfach generell noch weiter auszupfeifen.
Hochschieben lassen.
Ne? Also generell diese Mannschaft noch weiter auszupfeifen, wo man einfach deutlich sieht, dass die alle unglaublich mit sich zu kämpfen haben. Das ist so unfassbar dumm. Und ich meine, du hast ja gerade eben gesagt, du kannst dich nicht erinnern, das schon mal im Stadion erlebt zu haben. Mir ist dann doch noch irgendwie was eingefallen. Und da gibt's dann vielleicht irgendwie auch eine schöne Parallelität, sondern das gab's ja bei Tobi Levels vor über 10 Jahren. Wahrscheinlich 12, 13 Jahren gab's das halt auch. Und auch da fand ich das schon, also absolut unfassbar, dass man das gemacht hat. Und das hat Fortuna halt auch keinen Gefallen getan und war dann ja irgendwie auch eigentlich parallel zu einer ähnlich bodenlosen Situation, in der man sich dann damals am Ende der Saison befunden hat und dann auch abgestiegen ist.
Das stimmt. Ja, ich erinnere mich auch, bei Tobi Levels habe ich jetzt durch diverse andere Assoziationen ist der Name irgendwie besetzt. Aber das stimmt, das ist sehr richtig. Und trotzdem drehte sich ja wenig später das Blatt, zumindest was so ein bisschen Glück anging, bei all dem Pech, das man hatte. Denn Tanaka spielt den Ball schön rein auf Itten, der setzt sich im Strafraum gut durch, hat keine ideale Schussposition, schießt, und eigentlich muss das der Torhüter auch haben, aber er lässt den Ball an sich vorbei, durch sich durch, und es steht dann doch 1-1. Vielleicht aber auch das irgendwie vielsagend für die Offensivbemühungen der Fortuna an diesem Abend und im Allgemeinen, dass man dann halt ein Tor nicht erzwingt, doch schon erzwingt, aber irgendwie nicht macht, weil man selber alles gut macht, sondern weil man eben auf den Fehler des gegnerischen Torhüters angewiesen ist, damit es dann doch nochmal reingeht. Aber da ging dann ja schon nochmal so ein Ruck durchs Stadion natürlich. Und wenn wenig später Itten die Hereingabe, die er dann halt sehr schön quasi nach hinten an den Pfosten köpft, wenn das reingegangen wäre, dann, das wäre so eine Was-wäre-wenn-Situation, über die ich eher nachdenke am Ende der Saison als über die Situation mit Tim Oberdorf am ersten Spieltag, weil das schon irgendwie doch relevant gewesen wäre, eventuell für den Nicht-Abstieg oder Abstieg der Fortuna in diesem Jahr.
Ja, und statt dann nach diesem Pfostenkopfball irgendwie das Spiel noch mit einem Unentschieden über die Linie zu bringen, was ja vielleicht in der Endabrechnung auch nicht ganz falsch gewesen wäre, das werden wir auch am Ende der Saison wissen, schafft es die Fortuna dann symptomatisch für diese Saison, dieses Spiel am Ende, ob verdient oder nicht, sei dahingestellt, zu verlieren. Und zwar durch einen kurz ausgeführten Eckball, und da können wir jetzt wieder das große Schiri-Thema aufmachen, der dann relativ der relativ freie Kita-Spieler kann das Tor schießen, und da wird ja im Nachhinein darüber diskutiert, ob das nur der Fall war, weil ja ein Fortuna-Spieler am Laufen gehindert wurde, weil er umklammert wurde in dem Moment.
Weil das ist, Eguli wird ja umklammert,
Eguli, und ja,
fällt dann
ja
auch. Aber der ist ja gar nicht zugeteilt auf den, oder?
Ja.
Das ist der Oberdorf, aber, der hinterherläuft.
Ja. Das
die,
stimmt.
Die Gasse ist halt ziemlich frei, durch die dann der Ball kommt. Ja. Da kann man halt
genau,
sagen,
genau,
wenn Eguli
genau
sich bewegen kann, dann macht er die Gasse zu.
Ja, absolut. Ja, also ich würde da sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass der da mit seinen langen Gräten halt genau derjenige ist, der halt als Erster an diesem Ball ist.
Das kann man schon sagen.
Und rein von den Fußballregeln her ist das ja völlig unerheblich. Aber Foulspiel ist Foulspiel. Das wollen wir natürlich irgendwie auch alle nicht. Aber ich würde schon sagen, also dass das auf jeden Fall spielentscheidend ist, weil selbst wenn Eguli nicht an diesen Ball herankommt, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass er halt diesen Schuss dann halt blockt, weil er dann eben eine Zehntelsekunde später genau an der Stelle ist, wo dann eben dieser geschossene Ball halt durchgeht, sehr, sehr hoch. Und also für mich gibt's da eigentlich auch gar nicht so groß halt irgendwie einen riesigen Entscheidungsspielraum vom Schiedsrichter. Hätte man abpfeifen müssen.
Denke ich auch. Und Markus Anfang sagt eben auch, Eguli war halt der freie Mann, der halt dahin eilen sollte. So, also.
Ja, okay. Ja,
das, also klar, Oberdorf geht mit, aber Eguli war der freie klar Mann.
In solchen Situationen brauchst du ja auch einen, der dann halt nicht daherläuft, sondern ja, das ist halt. Ja, vielleicht haben wir, Tim und ich, das Schiedsrichter-Thema doch zu sehr abgebügelt. Das ist aber, glaube ich, irgendwie was man auch vielleicht über die gesamte Saison mittragen kann. Da hat die Fortuna eben nicht das Glück auf ihrer Seite. Ja, es ist aber trotzdem irgendwie, dass der da überhaupt so, ja. Vielleicht bin ich da auch sehr stark davon geprägt, dass ich in dem Moment, wo die Ecke kommt und ich den Kieler sehe, dass der halt dann zum Schuss laufen kann, ich hätte so die Flucht, dass ich dann halt sah, okay, dass ich da schon auch wieder Scheiße schrie und quasi da mir schon klar war, dass das zu einem Tor fallen würde und ich denn deswegen auch vielleicht das Foul eben nicht so stark bewertet habe, weil ich irgendwie schon von dieser Richtigkeit des 2:1 in der Situation ausgegangen bin, dass das schon jetzt fallen muss, weil man es irgendwie schlecht verteidigt hat. Aber
es wäre auch wahrscheinlich so oder so gefallen. Das ist halt genau der Punkt. Ne? Also ich glaube,
aber
Das glaube ich nicht. Ab diesem Moment, wo sie dann wieder was zu verlieren haben in dem Spiel, an diesem Tag, dass sie das dann halt nicht gewuppt kriegen, fand ich dann auch ehrlicherweise ziemlich logisch.
Nee,
auch
wenn ihr das jetzt anscheinend anders seht. Das sehe ich anders, dass die so einen scheiß Standard da reinkriegen, das war für mich klar. Aber ich glaube, wenn das Tor nicht fällt, glaube ich nicht, dass die Fortuna das Spiel verliert.
Und ich denke, dass man da auf jeden Fall jetzt wieder die x-te 50-50-Situation hat, die ich auch in unserer Besprechung eben der ersten Halbzeit nicht mehr ganz so präsent hatte, dass die ja jetzt auch noch kommt, dass man dann so langsam dann doch wieder drüber nachdenkt, oh Mann, was ist denn eigentlich da mit der Fortuna und den Schiedsrichtern in diesem Jahr? Weil, also, ich finde, ob der da jetzt freier Mann war und da hinterherlaufen soll oder die Gräte noch ausfahren kann, das kann man durchaus abpfeifen und dann geht das Spiel halt unentschieden aus, was diesem Spiel insgesamt auch, glaube ich, ja, das ganz gut wiedergespiegelt hätte. So.
Genau. Also wir wollen ja gleich noch über Entlassene und nicht mehr und dann neue Trainer reden. Also die Endphase war durchaus nochmal hitzig und man hoffte darauf. Es gab schon noch eine Abschlusssituation, eine lange, lange Nachspielzeit, die sich viel länger anfühlte. Ich habe auch das im Stadion die Anzeigetafel nicht so gut sehen können. Deshalb wusste ich gar nicht, wie lange jetzt nachgespielt werden ist. Aber es war irgendwie schier endlos und die Fortuna hatte dann doch irgendwie 2-3 mehr Chancen noch irgendwie vielleicht zum Abschluss zu kommen, als ich das gedacht hätte. Aber letztlich steht dann halt der Abpfiff da und das 2:1. Ich fand's irgendwie, als ich mir die Highlights angeguckt habe, irgendwie auch nochmal schön, dass halt Tim Walter da zu sehen zu war, wie er sich da halt abgefeiert hat. Und das hat meine Stimmung jetzt nicht unbedingt aufgehellt. Dass der auf jeden Fall noch ist jetzt nicht so einer, dem ich meine Sympathien entgegenschlagen, aber okay.
Und um Gottes Willen, ich weiß nicht, ob einer von euch die PK nach dem Spiel gesehen hat. Mal. Wo im Prinzip die schlimmste Strafe Markus Anfang noch widerfahren ist, bevor er dann entlassen wurde, die man sich vorstellen kann. Also am Anfang geben ja immer die Trainer kurz ihre Einschätzung zum Spiel und dann kommt die Fragerunde und alle Fragen gehen an Tim Walter. Markus Anfang wird also es gibt keine Nachfrage mehr an ihn. Und das ist halt wirklich, ja.
Aber das liegt ja daran, das liegt ja daran, dass er normalerweise halt andere Runden hat, ne? Also anscheinend ist Tim Walter nicht so, steht den Medienvertretern nicht außerhalb dieser Pressekonferenzen vielleicht zur Verfügung, damit die noch ihren Artikel fertig schreiben können. Aber ich glaube, dass Markus Anfang nach der Pressekonferenz nochmal eine Gesprächsrunde mit den Journalisten hat und dann können die ihre Sachen fragen, abseits der Kameras, um ihre Artikel zu füllen. Und die Kieler haben die, glaube ich, die Gelegenheit gar nicht, weil Walter wahrscheinlich direkt nach der Pressekonferenz Richtung Bus läuft. Und deswegen ist das, wirkt das so. Aber das ist ja auffällig. Ich finde es immer interessant, bei den diversen Fortuna-Trainern, die man die letzten Jahre gesehen hat, immer zu sehen, wie viele Fragen werden ihnen gestellt, weil das ist nämlich ein Hinweis darauf, wie viel redet der Trainer abseits des Platzes mit den Journalistinnen und Journalisten. Und ich glaube, dass Markus Anfang da sehr viel tut, abseits der Pressekonferenzen und der regulären Verfügbarkeiten, die es gibt. Ja.
Nun, ja, ich finde, abseits der Pressekonferenz kann man auf jeden Fall auch nochmal darauf hinweisen, wie sich die Stimmung im Stadion angefühlt hat, also auch als das Spiel dann vorbei war. Wir haben uns dann ja zu viert in der insgesamt größeren Runde irgendwie noch getroffen, aber irgendwie auch schon auch im Block und so. Also ich glaube, dieses Gefühl, was wir halt eben bei der Verletzung von Muslia beschrieben haben, das war dann ja nicht weg zum Ende des Spiels. Und das, ich will das jetzt nicht mit dem Relegationsspiel gegen Bochum vergleichen, aber das ging in eine, zumindest grob in eine ähnliche Richtung, irgendwie zu so einer wirklich krassen Niedergeschlagenheit und wirklich irgendwie so einer Hoffnungslosigkeit. Und ich finde, wenn man dann irgendwie dann hinterher den Fakt liest, dass Kiel in so einem Spiel dann irgendwie nochmal 5,5 Kilometer mehr gelaufen ist, das finde ich schon krass. Das ist ja echt ein halber Spieler, den die halt mehr gelaufen sind. Das ist halt irgendwie gar nicht.
Aber hatten auch weniger Ballbesitz. Das ist ja immer.
Klar, aber den Abstand finde ich schon relativ krass, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, das sind jetzt nicht 3 Kilometer oder so. Also das ist dann schon noch was mir da wirklich nochmal Sorge bereitet, weil jetzt der Fortuna auch nicht unfassbar viel Ballbesitz hatte, sondern 58%. Ne? Das ist jetzt da nicht so ein, das ist jetzt da kein Handballspiel, wo man halt den Gegner halt komplett laufen lässt. Also
ich glaube, was mich irritiert hat, ist, dass du das jetzt verknüpfst, weil ich habe an die gelaufenen Kilometer in dem Moment nicht gedacht und auch nicht gesagt, oh, das ist aber auffällig, das muss machen hier die Stimmung noch schlechter, sondern einfach, wir haben das Spiel verloren. Es war klar, dass die auf den Abstiegsplatz rutschen können und dass die Fortuna, wenn die Leistungen einfach so weiterbleiben, einfach absteigen wird, weil Muslia weg ist. Da habe ich nicht an gelaufene Kilometer des Gegners gedacht. So. Und das ist doch der Punkt. Und ich glaube, dritte Liga war halt der Begriff, der am meisten gefallen ist, wenn man im Block und aus dem Block rausgegangen ist.
Genau.
Also ich musste 5-Jährigen erklären, das Ligensystem erklären, dass man absteigen kann. Und dass es nicht eine erste und eine zweite Liga gibt, sondern auch eine dritte Liga. Und da kamen Fragen auf, wer denn da so spielt. Und dann, als ich sagte, die 1860 München spielte, dann war die Option des Abstiegs gar nicht mehr so schlecht.
Da spielt aber auch zum Beispiel der Sport- und Gesangsverein Freiburg vermutlich. Die sind, glaube ich, Erster in der Regionalliga.
Nein, ich habe es direkt, nachdem wir Freitag geredet haben, verifiziert. Die sind mittlerweile nicht mehr Erster. Das ist die SG Sonnenhof Groß-Asbach.
Diese Pokal... Naja, gut. Ist jetzt auch vielleicht ein Thema, das
wir ja, dann halt, ich wünsche mir ja, dass Woche. Du das. Ja. Hätte mir ja gewünscht, dass du das nicht nur deinem Fünfjährigen erklärst, sondern vielleicht auch vor der Saison den sportlich Verantwortlichen bei der Fortuna nochmal so erklärt hättest, wie du es dem Fünfjährigen erklärst.
Ja, Moritz, vor der
so,
Saison.
So, dass das ganz klar ist, da gibt es so eine.
Ja, ja, vor der Saison habe ich eine Aufnahme mit euch gemacht, da waren wir halt ganz anders drauf.
I know.
Und jetzt ist ja die Frage, wie sicher wart ihr, dass Markus Anfang am Montag noch oder am Sonntagabend oder wann auch immer ihr denn in euren zur Aufnahme dieses Podcasts, dass er noch Trainer sein würde? Nach dem Spiel.
Wie, andersrum musst du fragen. Wie sicher wart ihr, dass er nicht mehr Trainer sein würde? 100%.
Sehr.
Ja, ich war auch absolut. Sehr sicher. Ja.
Also 100% waren es bei mir nicht. Einfach, weil es zu dieser Saison der Fortuna gepasst hätte, halt noch eine Gelegenheit zu verschlafen und sich irgendwie noch einen Moment später darüber zu 100% bewusst zu werden, was die Stunde geschlagen hat, weil das ja im Winter auch schon einfach sehr, sehr offensichtlich war, dass man auf dem Transfermarkt zum Beispiel noch richtig viel tun muss und das halt versäumt wurde. Von daher hätte ich das jetzt Mislintat schon auch nochmal zugetraut, auch wenn es mich natürlich genauso wie euch alle halt krass schockiert hätte. Also bei mir waren es wahrscheinlich 95%, 90% oder so.
Und man muss ja auch zu deiner, da musst du ja auch zugutehalten, du hast diesen Trainerwechsel ja quasi schon zur Winterpause prognostiziert, Lou. Also du hast es ja quasi genauso beschrieben, wie es jetzt passieren ist, dass man nochmal einen Akzent setzen muss am Ende. Und das tut man jetzt, aber vielleicht müssen wir noch über Markus Anfang reden, warum er gescheitert ist, oder ist es Markus Anfangs Schuld? Also, falsche Frage. Wie viel Verantwortung trägt Markus Anfang dabei, wenn wir davon ausgehen, dass die Grundthese, dass Alofs und Weber die Hauptschuld tragen, ohnehin als gesetzt sehen? Also, wie viel Möglichkeiten hatte Anfang vielleicht und wie bewertet ihr jetzt so kurz nach der Entlassung seine gefühlt kurze, aber irgendwie 22 Spiele doch schon überraschend lange Amtszeit, weil er ja schon auch in der ersten, schon weit im Dezember die Verantwortung trug, wo er wenig Punkte geholt hatte.
Ja, also ich glaube, es gibt ja irgendwie auch zwei Ebenen. Es gibt halt irgendwie einmal diese persönliche Ebene, wo er es halt einfach von Anfang an unglaublich schwer gehabt hat, irgendwie Daniel Thun nachzufolgen. Ich glaube, dann spätestens ab dieser Geschichte in Dresden war uns ja eigentlich klar, dass ja irgendwie selbst dieser Schritt, den wir als Fanszene auf Markus Anfang zugemacht haben, dass wir den ehrlicherweise wieder weggemacht haben vom Trainer und dass es das wahrscheinlich nicht langfristig zu kitten gilt irgendwie. Also ich glaube, wir haben irgendwie alle damit gerechnet, dass es halt spätestens im Sommer, egal wie das ausgeht mit dem Klassenerhalt, dass wir dass da irgendwie beide Seiten irgendwie einen anderen Weg einschlagen werden. Und von daher war das eigentlich immer irgendwo klar. Also der ist eigentlich nie so richtig hier in Düsseldorf angekommen. Aber ja, und dann gibt's halt eben noch die sportliche Ebene natürlich. Und da saß er dann schon irgendwie auch eine längere Zeit in der Rückrunde jetzt danach aus, bis jetzt irgendwie diese Niederlagenserie von 4 Spielen kam, als ob man da irgendwie auf einem guten Weg ist, so weil Anfang halt irgendwie eine Art und Weise gefunden hat, wie man halt irgendwie mit diesem Kader spielen kann, wie man mit dieser Mannschaft spielen kann. Und das ist, glaube ich, wirklich gar nicht so einfach, oder beziehungsweise ist das wirklich sehr, sehr schwer, weil das ja vermutlich der Kader mit der größten Schräglage, also bestimmt nicht mit der geringsten Qualität, aber mit der größten Schräglage in der ganzen Liga ist. Und dann ist mir es halt einfach zum Verhängnis geworden, dass halt einfach diese ganzen Verletzungen immer mehr und mehr reingeschlagen haben, und deswegen würde ich ihm da überhaupt keine Verantwortung für die jetzige Situation eigentlich anlassen, sondern die liegt eigentlich, würde ich sagen, zu 100% woanders. Was man aber sagen kann, ist, dass er sich jetzt auch ja gerade in den letzten Wochen halt sehr, sehr wenig flexibel gezeigt hat und nicht von der Dreierkette weggegangen ist, sondern immer sein eines gleiches System halt gespielt hat, obwohl halt klar war, die Spieler sind dafür nicht da. So, und die waren nicht da und jetzt sind sie noch mal weniger da, und er hat halt trotzdem sich da überhaupt nicht umgestellt oder halt irgendwie irgendwas geändert oder noch mal irgendwas versucht, und deswegen ist dann halt vielleicht auch, wenn ihn mehr oder weniger keine Verantwortung trifft oder eben nur sehr, sehr, sehr wenig, glaube ich halt schon, dass es hoffentlich eine Möglichkeit geben wird, es irgendwie mit diesem Kader besser zu machen. Das wäre jetzt nichts, was ich von Markus Anfang erwartet hätte. Das kann man, glaube ich, von sehr, sehr weniger Trainern, von sehr wenigen Trainern halt erwarten. Aber es gibt hoffentlich eine Möglichkeit, es besser zu machen. Und von daher ist diese Entscheidung jetzt eben, finde ich, nicht nur aus dem Gesichtspunkt, dass man nochmal irgendwie einen neuen Impuls setzen will, folgerichtig, sondern eben auch aus sportlichen Gründen.
Ah, ich würde da gerne noch anknüpfen mit diesem Festhalten. So, ich glaube, er hatte quasi zwei Möglichkeiten. Wahrscheinlich hatte er sehr viele. Aber er hat sich halt für die Möglichkeit entschieden, ich baue das taktische Gerüst so und setze dann die Spieler möglichst da rein, damit es da irgendwie einigermaßen eine Klarheit in Abläufen geben kann, die es halt natürlich nicht gibt, weil seine Startelf, die er irgendwann gefunden hat, ja nie zusammenkam quasi. Also wir haben ja immer von den 11 Spielern gesprochen, denen er vertraut. Die hat er ja kaum auf den Platz bringen können mal. Und ja, da ist es vielleicht ein bisschen das Gamble gewesen, zu sagen, okay, das ist das, was wir trainieren, das ist das, was wir quasi ja unter der Woche machen, und das versuche ich mit den Spielern, die eben fit sind, einigermaßen aufzufüllen. Nee, versus, das ist so. Du guckst dir am Anfang der Woche an, okay, was habe ich denn für Spieler? Muss ich vielleicht doch mal auf eine Viererkette umstellen? Wen stellst du dann da auf links, wenn du keine Linksverteidiger hast? Nee, machst du es dann mit Sima Suso oder wie auch immer so? Also ich glaube, das ist die Entscheidung, die er getroffen hat.
Nee, die hat er nicht so getroffen, Moritz. Das ist die Kritik, die von Anfang an klar war, dass als man Markus Anfang geholt hat, der hat ein System, das er durchzieht, und er hat eben diese Flexibilität nicht. Also er stand vor dieser Wahl nicht. Sondern er hatte halt sein System, das er durchziehen möchte.
Also er stand nach innen vor dieser Wahl nicht quasi.
Ja,
also
er hatte in sich natürlich selber hatte in einem diese Option luftleeren nicht. Markus Anfang freien Raum diese Tendenz, die du da halt skizziert hast, schon gegeben. Ja. Aber das ist eben die große Kritik oder das, was vorher gesagt worden ist, als man ihn holte. Wenn das nicht klappt, was er sich da vorstellt, was aber bei vielen Stationen halt geklappt hat, das muss man ja auch sagen in der zweiten Liga, dann hat er keine Fallback-Option. Und dann knallen natürlich die Verletzung nochmal rein. Und dann ist er nicht ein Trainer, der dann sagt, okay, wie du das jetzt am Ende angedeutet hast, bevor ich dich rüde unterbrochen habe, das macht er halt nicht. So. Und dann kann man halt auch sagen, das ist auch nicht Markus Anfang schuld, sondern man weiß, was halt man bekommt, wenn man ihn verpflichtet. Auf allen Ebenen. Und er hat alle Ebenen präsentiert uns. Da ist er sich treu geblieben.
Ja, auf allen Ebenen. Und dann natürlich als Sven Mislintat tat im Prinzip ja dann auch. Wenn du sagst, dass es so klar ist, dass Markus Anfang sein System nicht wechselt, dann ist das ja auch nochmal ein Hinweis darauf, dass man doch nochmal wirklich anders hätte reagieren müssen in der Winterpause. Ich würde noch kurz zum Abschluss menschlich sagen, ich finde, er hat sich wirklich Mühe gegeben, und ich glaube, er hat spätestens nach dem Dresden-Spiel so ein bisschen kapiert oder beziehungsweise es gefühlt, dass er jetzt da gerade nicht so einen super leichten Stand hat, und ich habe das Gefühl, dass er sich in Interviews und in Pressekonferenzen und in dem Wochenanfangs-Ding doch wirklich Mühe gegeben hat, auf die Fans zuzugehen quasi in seiner Außendarstellung. Und das möchte ich ihm schon auch anrechnen und glauben. Und es tut mir halt auch ein bisschen leid.
Und es gibt auch noch einen weiteren Faktor, das ist jetzt irgendwie ein hartes Thema, aber ich fand gut, dass Markus Anfang Trainer der Fortuna war, als Georg Koch gestorben ist. Weil er Koch gut kannte, und die Worte, die er zu seinem Tod gefunden hat, waren sehr persönlich, und das hätte ein anderer Trainer, der eben Georg Koch nicht kannte, nicht tun können so. Und das waren schon Momente, die auch dem Athleten Georg Koch und dem Menschen Georg Koch auch angemessen waren, dass der Verein in Person von Markus Anfang eben auch solche Worte finden konnte. Und das ist jetzt irgendwie ein merkwürdiger Abschluss vielleicht, aber das bleibt bei mir auf jeden Fall hängen. Das werde ich erinnern, wenn ich an Markus Anfang auch. Ja, positiv ist falsch, weil natürlich der Tod von Georg Koch sehr, sehr, sehr übel ist und eine große Tragödie, aber das ist auch etwas, was ich Markus Anfang hoch anrechne, dass er einfach da war und Worte gefunden hat, die er finden konnte, weil er Georg Koch so lange kannte.
Vollste Zustimmung dazu und ich möchte einfach nochmal sagen, wir wünschen von dieser Seite natürlich Markus Anfang alles Gute weiterhin in seiner Karriere, aber trotz den steten Bemühen, was du so gut angesprochen hast, Moritz, hatte ich nie den Eindruck, dass hier irgendwie was zusammenwächst. Ich meine, klar kann man auch sagen, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es sportlich so bescheiden gelaufen ist und dafür kann halt Markus Anfang leider nicht so viel. Trotz allem, wo wir damals in der Anfangszeit von Anfang darüber geredet haben, wo er sich die Misstritte geleistet hat und sich danach stets bemüht hat, dass wir ihn nicht sehen wollen oder uns nicht vorstellen können, mit ihm gerade aufzusteigen. Irgendwie schmerzt es mich jetzt auch nicht so, dass diese Zeit vorbei ist. Und ich hoffe einfach, dass der Nachfolger mehr Glück hat und Markus Anfang vielleicht noch irgendwo anders seinen Weg fortsetzen kann.
Hast du auch absolut recht, Tim. Also er ist quasi in meiner Achtung auf jeden Fall gestiegen, aber dass es mit Fortuna und mir persönlich ein Match ist mit Markus Anfang, würde ich jetzt auch nicht so sagen.
Nun geht es darum, ohne viele Wortspiele Alexander Ende zu besprechen, den neuen Trainer. Ich glaube, dass jeder Trainerwechsel 5 Spieltage vor Schluss mit viel Sorgen, mit viel Ungewissheit immer von Beobachtern, von Fans, von Vereinen, die sich in solchen Situationen befinden, besehen wird. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grundsound dieses Wechsels, dass es egal, wer da jetzt gekommen wäre, außer vielleicht Friedhelm Funkel, weil der es in der letzten Zeit genug bewiesen hat, wäre es, glaube ich, jetzt quasi, dass man nicht mit vollem Optimismus darauf schaut, weil es eben nur 5 Spieltage sind. Weil wenn man 5 Spieltage vor Ende den Trainer wechselt, ist das immer eine dramatische Situation in der Regel für einen Verein, der abstiegsbedroht ist. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grundsound. Und jetzt kommt eben Alexander Ende, dessen letzte Trainerstation bei Preußen Münster war, ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen, was man eben bei anderen lesen konnte, unter anderem bei AC Football, der ein Video dazu gemacht hat, das empfehlenswert ist, der sich damit auseinandergesetzt hat, der viel Input gegeben hat. Nun ist Ende, glaube ich, ich versuche es jetzt mal als Gesprächsauftakt zusammenzufassen, nicht der klassische Feuerwehrmann, den man sich so vorstellt, der erstmal irgendwie die Mannschaft komplett stabilisieren wird und Friedhelm Funkel mäßig mit viel Charisma und Persönlichkeit diese Mannschaft dann irgendwie in den letzten 5 Spieltagen das Maximale rausholt, sondern schon einer, der eine Spielidee verfolgt, die auch hier im luftleeren Raum ihn interessant macht, gerade für jemanden wie Sven Mislintat, der gerne gestalten möchte. Ende hat gerne Ballbesitz, er gestaltet das Spiel gerne mit Kurzpassspiel, mit sehr viel Zentrumslastigkeit auch. Mit dem, was man da sehen konnte, dass eben die Tiefe irgendwie angeboten wird, aber nicht immer die zentrale Lösung ist, sondern eben dazu führen soll, dass gegnerische Mannschaften auseinandergezogen werden und so fort und weiter und so fort. Also einen spielerischen Ansatz verfolgt, mit dem Risiko, dass in der zweiten Liga eben Mannschaften sich mit Fünferkette eben auch gut reinbetonieren können und es eben wirklich sehr schwer ist in dieser Liga, ja, dieses spielerische Element auch zur vollen Entfaltung bringen zu lassen, weil eben viele Mannschaften wissen, wie man das zerstören kann. Und gleichzeitig die Münsteraner jetzt nicht auffällig waren, dadurch, dass sie jetzt besonders viele Gegentore bekommen hätten, aber stabil im Sinne des quasi des Feuerwehrmann-Fußballs ist das auch nicht, was Alexander Ende da anbietet. Und deswegen gab es ja auch schon diverse Gedankengänge, dass Ende eben nicht nur der Feuerwehrmann mit 2-Jahres-Vertrag ist, sondern auch einer, der nicht nur in der Zweitligasaison, sondern auch in einer potenziellen Drittligasaison eigentlich jemand ist, der dann halt einen Neuanfang starten soll. Also dass es nicht nur um die letzten 5 Spiele geht, sondern auch um das, was folgt. Und das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die Sven Mislintat so getroffen hat, dass es eben nicht nur um die 5 Spiele geht am Ende, sondern auch noch um mehr mit Alexander Ende. Und das ist, glaube ich, etwas, über das wir jetzt reden könnten. Ich habe jetzt versucht, ein Bild zu malen und vielleicht könnt ihr eure Eindrücke dazu schildern, eure positiv wie negativen Dinge, wobei ich ja eben vorausschicken müsste, dass eben viele Sorgen, die man hat, glaube ich, bei egal welchem Trainer formuliert worden wären.
Ich möchte kurz, bevor ihr eure Meinung sagt, einwerfen, dass tatsächlich aus diversen Kommentaren, aus irgendwelchen Videos, die jetzt schon, sei es die Pressekonferenz, sei es irgendeine Taktikanalyse zu dem Ende Fußball, ich immer wieder gelesen habe, dass Alexander Ende in Preußen bei Preußen Münster wohl daran gescheitert sei, dass er seine eine Vorstellung vom Fußball hat, von der er halt relativ unflexibel ist und nicht abweicht. Also da die Parallelität zu Markus Anfang, das wollte ich eben nochmal so eingestreut haben. Aber jetzt gerne erst nochmal eure Einschätzung für Langfrist statt Feuerwehrmann.
Ja, also er ist, glaube ich, auch wirklich jemand, der das sehr klar betont. Also er ist nicht nur daran gescheitert, sondern das ist auch was er, glaube ich, immer wie eine Monstranz vor sich herträgt, dass er halt genau diese eine Idee von Fußball hat, nämlich genau so zu spielen, wie Jan das eben schon erläutert hat, eben mit sehr viel Mut, was dann aber eben auch immer bedeutet, mit sehr viel Risiko, aber dass er davon halt nicht abweichen möchte. Und ja, das passt halt eben wirklich sehr, sehr gut zu Sven Mislintat, aber es ist halt eben die Frage, wie gut das jetzt halt auf die derzeitige Situation der Fortuna passt. Also ich muss sagen, ich hätte mir einen Feuerwehrmann schon, glaube ich, eher gewünscht, auch wenn natürlich immer die Frage ist, wer da überhaupt verfügbar gewesen wäre. Wenn Funkel wirklich gekommen wäre, wäre das für mich natürlich die Premium-Lösung gewesen, weil er das einfach drauf hat. Davon bin ich halt wirklich überzeugt. Ja, sonstigen Vorbehalte gegen Funkel einfach mal außer Acht gelassen. Das können wir uns halt im Augenblick einfach überhaupt nicht leisten, finde ich. Mir wären vielleicht auch noch ein, zwei andere eingefallen, aber ja, letztendlich hat man sich dann eben nicht dafür entschieden und das finde ich halt auch, ja, ich sage jetzt mal, wenn ich es sehr positiv formuliere, halt im besten Falle halt eben auch besonders mutig. Ja, weil ich halt irgendwie denke, dass das, was halt Ende ja vorhat, nämlich ja eben diesen krassen Offensivfußball zu spielen. Und ich meine, wir haben halt gesehen, dass er das halt in Teilen ja auch sehr, sehr gut vermitteln kann. Also so wie Preußen Münster in der Hinrunde gespielt hat, mit dem qualitativ schlechtesten Kader der Liga, das war wirklich beeindruckend. Aber irgendwann hatte man das halt dann ausgescoutet und dann hat Münster halt eben stagniert. Aber diese Art von Fußball zu vermitteln, das ist halt schon ehrlicherweise die Königsdisziplin. Und ich würde halt immer denken, dass man da halt mehr braucht als ein paar Trainingseinheiten, sondern halt mal mindestens eine volle Vorbereitung. Und deswegen wäre halt für mich Alexander Ende ein absolut logischer Sommertrainer gewesen. Also in der Hinrunde war das ein absoluter Wunschtrainer von mir, für die Zeit nach Markus Anfang. dadurch, dass es dann bei Münster irgendwann ja halt bergab gegangen ist, dann irgendwann nicht mehr ganz so sehr, aber ich hätte es trotzdem absolut verstanden, wenn man jetzt einen Feuerwehrmann geholt hätte und dann versucht hätte, Ende im Sommer zu bekommen. Das wäre für mich halt logisch gewesen, wenn man halt die Klasse gehalten hätte oder halt auch nicht, falls er da Lust zu gehabt hätte, glaube ich aber ehrlicherweise nicht. Der sieht sich bestimmt mindestens in der zweiten Liga, wie wir jetzt ja auch sehen. Aber hat dann eben interessanterweise auch einen Drittliga-Vertrag unterschrieben. Das ist ja auf jeden Fall auch nochmal interessant herauszustellen. Ja, aber ich finde es wirklich absolut kurios, dass man halt davon überzeugt ist, dass man jetzt diesen Weg gehen kann mit dieser Mannschaft. Ich muss aber auch sagen, dass ich dann irgendwann auch den Gedanken hatte, dass es vielleicht sein kann, dass man halt an verantwortlicher Stelle bei Fortuna und dann eben besonders bei Sven Mislintat vielleicht die Lage ähnlich einschätzt, wie wir sie halt einschätzen. Nämlich, dass die Lage halt viel, viel grauenvoller ist, als es der Tabellenplatz im Augenblick halt noch aussagt. Und dass genau dieser Fußball, für den es eben ein Feuerwehrmann brauchen würde, ne, nämlich halt irgendwie mit ja, eben Defensive, Kratzen, Beißen, Widerständigkeit, Standards, also so richtigem Abstiegskampffußball, dass man halt einfach nicht den Kader hat, um diesen Fußball spielen zu lassen, weil da sind wir also eventuell alle überzeugt von, ich bin da auf jeden Fall überzeugt von, dass man mit dem Kader, den wir haben, dass man da einfach nicht genug Spieler für hat, die auch einfach mental dazu in der Lage sind, diesen Fußball zu spielen, und dass man dann vielleicht einfach noch mit so einer Art Hail Mary halt darauf setzen kann, indem man einfach jetzt nochmal maximale Spielfreude und Leichtigkeit versucht, in diesen Kader zu bringen, da nochmal irgendwie einen Schalter umzulegen. Und ich gehe zwar bei dieser Argumentation nicht wirklich mit, ich kann aber verstehen, dass man halt irgendwie bei Bewertungen aller Punkte und aller Fakten, die zur Verfügung stehen, am Ende dabei rauskommt. Was mir dann allerdings aber auch ziemliche Angst einjagen würde, weil das würde halt heißen, dass man an verantwortlicher Stelle ja ähnlich hoffnungslos ist, wie wir das sind und wie ich das bin.
Ja, wir und du, also ne, ich finde es auch, also wenn ich mir das so angucke, Kurzpassspiel, risikoreich. Und es geht da auch viel, das war in diesem einen Video von Arzi heraus, es geht so viel ums, ein wichtiger Teil ist auch das Hinterlaufen, was eben irgendwie auch Räume frei laufen soll. Und es sind auch so Sachen, wo ich mir denke, das sehe ich aber nicht, wie das die Fortuna kann. Also sowohl, weil was du jetzt beschrieben hast mit dem Feuerwehrmann-Fußball, kann man natürlich auch zu dem Ergebnis kommen, dass der Kader dafür nicht irgendwie die mentale Voraussetzung hat. Das weiß ich, ja, kann natürlich sein. Aber jetzt so ein spielerischer Ansatz, boah, also wohl fühle ich mich da auf keinen Fall mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich hat man, aber jetzt gerade, deshalb ist der Muslia-Ausfall ja irgendwie noch mal krasser. Also der wäre sowieso schlimm, aber der ist ja halt so ein Spieler, der das vielleicht noch mal mittragen kann und der im 1:1 auch was kreieren kann und der irgendwie Räume schafft. Aber ohne Muslia,
ja, vor allem auch, weil nicht,
die Qualität
ist von der Systematik ja auch her, ne?
Also ja, aber Schinter ist ja ein höher.
Die Systematik, mit der Ende ja eigentlich immer gespielt hat, ist halt ein 4-4-2 mit Raute. Und was ja ein paar Vorteile halt mit sich bringt, aber halt eben auch sehr, sehr großer Nachteil. Also der ganz große Vorteil ist ja, dass wir einfach einen Innenverteidiger weniger aufstellen müssen. Das heißt, dass auf jeden Fall jetzt irgendwie Daland erstmal rausrotiert und Suso, der jetzt da zurückkommt, der ja eigentlich quasi an drei Stellen im Kader erste Wahl wäre, so wie wir im Augenblick spielen, nämlich im Mittelfeld, auf der linken Schiene und auf der linken Innenverteidigerposition, ist dann halt eben nur noch auf zwei Positionen mehr oder weniger erste Wahl und es ist einfach schon mal sehr, sehr gut. So, das heißt, man kann ihn halt entweder als Linksverteidiger spielen lassen, aber eigentlich kannst du das halt deswegen nicht machen, weil du ihn eigentlich unbedingt als linke Acht halt in der Raute brauchst. Das Problem ist aber, dass du halt für die Raute genau 4 Spieler hast, die man halt bedenkenlos aufstellen kann und man darf halt nicht wechseln. Ich meine, das sind alles Probleme, die sind halt glaube ich, ganz egal, welches System wir aufstellen, haben wir diese Probleme immer überall, aber es wird jetzt einfach da nochmal besonders plakativ und deswegen muss man eben trotzdem eben auch große Zweifel daran haben, dass wir einfach diesen Ende-Fußball so spielen lassen können, ne? Weil, ich meine, klar, Azuzi also halt rechte 8 ist klar und dann hast du halt Appelkamp auf der 10, wo ich aber auch denke, dass das halt einfach, ja, dass Appelkamp da halt keine gute Wahl ist, so, weil dadurch, dass Muslia jetzt ausfällt, werden wir, glaube ich, einfach Shinta Appelkamp noch schlechter sehen, als wir ihn vorher gesehen haben, weil er halt immer wieder gezeigt hat, dass er halt gut ist, wenn er keine Verantwortung tragen muss und je mehr Verantwortung er tragen muss, desto schwächer ist er. Und vorne halt bei im Doppelsturm dann ist wahrscheinlich von der Art und Weise her, ja, könnte man wahrscheinlich sowohl Paulina als auch Ljubicic dann halt irgendwie neben Itten stellen, aber also ich weiß nicht, sehe ich halt beides nicht so richtig. Vielleicht kommt da jetzt irgendwie auch nochmal eine Chance für so jemanden wie Hetwa oder so. Haben wir bisher irgendwie natürlich überhaupt nicht gesehen. Der hat ja noch gar keine Minuten bekommen, aber so rein theoretisch wäre der halt auch der Richtige für diese Aufgabe.
Uff, Leute, also ich muss da mal eben dazwischen gehen. Also in der Pressekonferenz hat Alexander Ende heute auch nochmal gesagt, dass er natürlich jetzt nicht mit seiner komplett anderen oder etwas geänderten Vorstellung von Fußball zu der Mannschaft gehen wird und sie mir jetzt mit Inhalten überfrachten wird, sondern nur an kleinen Stellschrauben arbeiten wird. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt überlegen müssen, das Endesystem wird aufgelegt und wir gucken, welcher Spieler spielt auf welcher Position. Dass der Kader für jegliches System bei den momentanen Verletzungen einfach dünn ist, das wissen wir auch. Eher ist ja das Positive vielleicht zu sehen, dass man einen Trainer davon überzeugt hat, in dieser Situation zu übernehmen und sich auch für die dritte Liga zu committen, der möglicherweise die dritte Liga schon mal ein bisschen kennt. Also alles andere ist für mich jetzt ein bisschen zu sehr Spekulatius. Da müssen wir uns echt am Wochenende mal angucken, wie sich das darstellt.
Ja. Und ich finde das überhaupt nicht Spekulatius, weil du kannst ja davon ausgehen, was Alexander Ende bisher gemacht hat. Und er wird ja auch sagen, und dass er jetzt in einem ähnlichen Spielsystem wie Anfang anfängt, das halte ich nämlich auch nicht für realistisch, weil wir haben ja kurz vorher besprochen, dass dieses System mit der Fünferkette eben aufgrund der Kaderzusammenhänge schon ein Problem ist. Und die Viererkette mit der... Hast du dich
ja,
jetzt im Mut, um dich zu räumen,
ja.
Von Tim?
Ja, nein, ganz ehrlich, ich meine, was ich eben meinte, dadurch, dass Muslia jetzt einfach verletzt ist, hätte sich auch bei jedem anderen System die Frage gestellt, wer denn jetzt wo aufgestellt wird. Also es ist halt einfach, der Kader ist halt einfach, der pfeift aus dem letzten Loch und wir werden vielleicht die ein oder andere Überraschung noch erleben. Aber so wie ihr das eben skizziert habt, sehe ich das auch. Also im Mittelfeld gibt's nur 4 Spieler, die sich aufstellen lassen. Und als Doppelspitze halt Itten plus X und als Viererkette, ja, da wird's schon schwierig. Und vielleicht erleben wir noch irgendeine Überraschung, dass noch irgendjemand, den wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben, nochmal die Kurve kriegt in dieser Saison. Aber also, ob jetzt Ende Fußball, Anfang Fußball, dieser Kader ist halt einfach gerade so auf Kante genäht, dass ich glaube, dass man das jetzt nicht absegnen kann nächste Woche. So, ja, da hat er jetzt irgendwie die Mannschaft mit zu viel Inhalten traktiert und aber deshalb hat das nicht geklappt. Gesagt. Sondern ich glaube halt einfach, dass er gucken wird, bei dem Kader, den er noch übrig hat, was kann ich eigentlich damit spielen lassen und nicht umgekehrt. Und sind ja jetzt davon ausgegangen, dass er umgekehrt sein System spielt und guckt, welche Spieler er dafür hat. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der guckt sich jetzt erstmal an, wen habe ich überhaupt zur Verfügung? Und dann wird er möglicherweise auch ganz anders aufstellen, als wir jetzt denken.
Aber das sind ja zwei verschiedene Dinge. Das eine ist eine Aufstellung. Da kann ich mir schon vorstellen, dass er einfach auf seine Raute zurückgeht und auf das System, das er immer spielen hat lassen. Und das andere sind ja Details. Wie er halt Spielaufbau machen lässt, wie er halt den Ballbesitz strukturiert. Das sind die Dinge, mit denen du eine Mannschaft überfrachtest. Dass der sich halt überlegt, wie er eine Mannschaft aufstellt mit einer Raute und ob er da die Spieler für hat, wie wir das jetzt gemacht haben, ja, das ist ja natürlich klar. Das andere, wo du halt dann von Überfrachtung redest und wo er halt das nicht machen möchte, was ja richtig ist, da haben wir ja überhaupt nicht drüber gesprochen. Das sind ja ganz andere Themen. Wie du das auslegst, das Spielsystem. Es geht erstmal darum, was für ein Spielsystem wird er spielen lassen. Und das ist, wie ich finde, nachvollziehbar, dass er halt auf ein Spielsystem zurückgeht, das anders aussieht als bei Anfang und das halt eher dem ähnelt, was er bisher kennt.
Ja, das kann schon passieren, aber die Frage ist ja, ob er das überhaupt mit dem vorhandenen Spielermaterial umsetzen kann. Weil ja,
das haben wir ja gerade
einfach kaum noch jemand da. Ja, aber ich bin mir da halt nicht so sicher, dass man, vielleicht sieht er ja dann auch einfach, dass es momentan nicht geht mit seiner Raute. Und dann spielt er ganz anders. Also ich würde da jetzt nicht zu sehr davon ausgehen, nur weil er, also er hat ja auch schon andere Spielsysteme, wie heute in der Pressekonferenz gesagt wurde, bei Fortuna Köln vorher gespielt und was weiß ich. Nur weil er das jetzt bei Preußen Münster immer so gespielt hat, heißt das doch noch lange nicht, dass er das mit dem Kader, den er jetzt bekommt, unbedingt am Samstag so umsetzt. Also.
Aber es geht ja erstmal darum, wir schauen uns, was er bisher gespielt hat und kann er das spielen? Darum ging es ja jetzt gerade.
Ja, aber dann könnte man jetzt jedes System, was er jemals gespielt hat, durchgehen und kann er das spielen. Er hat auch schon 4-2-3-1 hat er auch schon spielen lassen wohl vorher. Und vielleicht spielt er ja auch im 4-2-3-1. Dann können wir das auch überlegen.
Nee, das ist ja Quatsch. Weil wir reden jetzt darüber, wie halt, was er in Preußen Münster hat spielen lassen, was ihn sehr geprägt hat. Und das ist halt das, worum man mitarbeiten kann. Das ist das letzte System. Und darüber haben wir jetzt gesprochen und uns überlegt, wie könnte das aussehen? So. Sonst bräuchten wir ja gar nicht überhaupt irgendwas reden. Hätten wir halt sagen müssen, Alexander Ender wird Trainer. So, vielen Dank. Tschüss.
Ja, also ich glaube, ihr habt schon auch beide irgendwo so ein bisschen recht. Also ich bin jetzt auch nicht 100% davon überzeugt, dass es auf jeden Fall ein 4-4-2 geben wird, aber es deutet halt eben sehr, sehr viel darauf hin. Also ich glaube, Ende hat schon auch bei Preußen Münster stellenweise mal 4-2-3-1 spielen lassen. Aber er hat halt eben vor allen Dingen immer dieses 4-4-2 spielen lassen, nahezu immer. Und deswegen kann man sich wahrscheinlich schon mehr oder weniger darauf verlassen. Und vor allen Dingen können wir uns, glaube ich, darauf verlassen, dass er halt von seiner Spielidee nicht abrücken wird. Also natürlich wird er versuchen, die Mannschaft eben nicht zu überfrachten. Das ist absolut klar, ist ja auch absolut logisch. Aber er wird halt versuchen, der Mannschaft so viel wie möglich mitzugeben von dem, was er halt immer spielen lässt, weil ansonsten brauchst du ihn jetzt ja auch nicht holen. Ne? Also du holst jetzt ja nicht Alexander Ende als Feuerwehrmann, sondern du holst ihn ja für das, was er ist. Nämlich, dass er jetzt halt versucht, noch den maximalen Offensiv- und Ballbesitzfußball eben mit dieser Mannschaft halt umzusetzen. Und darauf können wir uns dann halt auf jeden Fall schon verlassen.
Gut,
da bin ich gespannt.
Dann können wir ja auf Magdeburg schauen, den Gegner, der uns erwartet. Vielleicht können wir in Kürze was dazu sagen und dann brauchen wir, glaube ich, gar nicht so gut darüber diskutieren, wie wir jetzt die Fortuna erwarten, weil das ist ja mit dem, was wir vorher gesagt haben, schon ein bisschen abgedeckt. Vielleicht eine kurze Vorschau auf Magdeburg und dann binden wir diese lange Folge ab.
Ja, die 6-Punkte-Spiele kommen jetzt in enger Abfolge. Mit Magdeburg der nächste Konkurrent, einen Punkt und einen Platz hinter der Fortuna. In der Hinrunde lange Letzter gewesen, haben sich dann aber jetzt unter Trainer Patrick Sander einigermaßen stabilisiert, aber halt eben auch nur einigermaßen. Und man kann, glaube ich, auf jeden Fall festhalten, dass halt eben noch eine ganze Portion Christian Titz im FC Magdeburg steckt, auch wenn er mittlerweile woanders trainiert. Die Mannschaft spielt weiterhin sehr offensiv, aber halt eben vielleicht an der einen oder anderen Stelle ohne die Feinheiten, die ihnen Christian Titz noch mitgegeben hat. Ist aber trotzdem immer noch Erster bei den Torschüssen, Erster im Ballbesitz in der ganzen Liga. Arbeitet vor allen Dingen mit der Idee, halt Bälle in die Tiefe durchzustecken. Also Tiefenläufe sind sehr, sehr wichtig. Und außerdem operiert man auch immer wieder mit inversen Flügelspielern, die dann eben mit ihrem starken Fuß halt in die Mitte ziehen und abschließen sollen. Oder halt eben so schräg in die Mitte laufen und dann halt da den Steckpass auf den gegenläufig in den tiefen Raum startenden Stürmer spielen sollen. Aber auch lange Bälle gehören auf jeden Fall immer mal wieder zum Konzept. Also das ist nicht wie unter Christian Titz komplett verboten. Ja, was ist positiv für die Fortuna? Auf jeden Fall, dass die Magdeburger in der Heimtabelle letzter sind, haben in 14 Spielen gerade mal 11 Punkte geholt. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass man einfach defensiv nicht gut ist. Da ist man die zweitschlechteste Mannschaft der Liga, ist da allgemein sehr fehleranfällig. Ganz besonders bei der Konterabsicherung. Da wäre es natürlich besonders gut, wenn wir als Fortuna Düsseldorf vielleicht den einen oder anderen schnellen Spieler hätten, der dann irgendwie auch mal ja so einen Konter abschließen könnte oder halt eben mit dieser Geschwindigkeit eben Gefahr ausstrahlen könnte, haben wir halt im Augenblick leider keinen zur Verfügung. Und außerdem, finde ich, kann man immer auch nochmal darauf hinweisen, dass die Magdeburger in meinen Augen mit ihrem Torwart Dominik Reimann auf jeden Fall eine Schwachstelle haben. Also sowohl mit dem Ball am Fuß ist das jemand, der immer wieder einen Fehler drin hat, und besonders bei Ecken ist der unglaublich anfällig, und vor allen Dingen, wenn man halt genau diese Ecken, die halt im Augenblick alle immer wieder spielen, wenn man die vernünftig ausführt, dass man halt eben den 5-Meter-Raum mit Spielern vollstellt und dem Torwart so die Bewegungsfreiheit nimmt, hat er immer wieder große Probleme. Also das sollte man auf jeden Fall versuchen, auch wenn ja jetzt mit Muslia der erste Eckenschütze ausfällt. Ja, auf welche Spieler muss man achten? Nenne ich jetzt auch nur zwei. Also man kann vielleicht irgendwie auch nochmal sagen, wie gesagt, die inversen Flügelspieler, einmal mit Rayo Grieb und Alexander Nollenberger, beide schnell, und auf jeden Fall muss man auf die achten, aber dann gibt es eben besonders zwei Offensivspieler, die wir im Auge haben müssen. Das ist einmal Barış Artık, den kennen wir noch aus den letzten Jahren. Da wirkte es, glaube ich, fast so, als ob er langsam auf dem absteigenden Ast ist, aber seit dem Trainerwechsel zu Fertig Sander hat er seine alte Form zurückgefunden. Jetzt schon 5 Tore und 9 Assists gemacht, klein, trickreich, und hat eben diesen niedrigen Körperschwerpunkt. Das macht es halt wirklich sehr schwierig, ihn zu kontrollieren. Und ja, und dann natürlich noch Mateusz Zukowski, der im Augenblick mit Sicherheit beste Stürmer der Liga, halt so ein richtiger Mittelstürmer, vielseitig, hat eben sehr, sehr gute Tiefenläufe, ist da kaum zu kontrollieren, aber halt eben auch ein guter Strafraumstürmer, und ja, hat dann sein Debüt gegen Fortuna gegeben in der Hinrunde, weil er halt bis dahin verletzt war, und ja, hat dann danach einfach nicht mehr aufgehört zu treffen, hat jetzt 16 Tore in 17 Spielen gemacht. Also ich glaube, spätestens seit Januar wird berichtet, dass da wie halb England die Scouts in Magdeburg auf den Tribünen sitzen hat. Also da kann man eigentlich fast davon ausgehen, dass der trifft, weil der einfach fast ein Tor pro Spielquote hat. Ja, über die Fortuna wollen wir jetzt, glaube ich, wirklich gar nicht mehr so viel reden. Haben wir denn vielleicht irgendwie noch einen weiteren Punkt, den wir anbringen wollen, oder noch irgendeinen Punkt zu dem Spiel? Habt ihr noch was ihr loswerden wollt?
Ist wichtig.
Thoughts and prayers, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, wir haben auch viel und genug geredet. Es sei denn, es hat jetzt nochmal jemand was ganz Erhellendes.
Ich möchte einfach unseren Zuschauern noch Zuhörern noch zurufen, nachdem ich mir sämtliche Wortspiele heute verkniffen habe. Alex wird gut. Alex wird gut.
Das ist ein bisschen underwhelming, Tim. Alex Ristic oder Alex Ende? Okay. Gut, dann mach's gut. Hofft, jo, dass es gegen Magdeburg 3 Punkte für die Fortuna gibt, und man hört sich dann danach wieder. Ich hole mir so eine Tröte bis dahin.
Bis dann. Tschüss. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Ciao.